Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen im Namen der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und der Leibniz-Gemeinschaft. Mein Name ist Michael Klein, ich bin Generalsekretär der Leibniz-Gemeinschaft und wir veranstalten eben gemeinsam mit der Akademienunion diese Veranstaltungsreihe Geisteswissenschaften im Dialog, dieses Format, diese Reihe schon seit einigen Jahren zusammen mit der Akademie. Eine Veranstaltung, Sie können das Ihrer Einladung auch entnehmen, finanziert vom BMBF. Und im größeren Zusammenhang zu sehen in der Initiative Wissenschaft im Dialog und hier besonders natürlich auch, Sie wissen das, im Jahr der Geisteswissenschaften. Wir befinden uns im Jahr der Geisteswissenschaften und insofern greifen diese beiden Initiativen Geisteswissenschaften im Dialog und Wissenschaft im Dialog da schön ineinander. Ich möchte, obwohl ich Historiker bin, gar nicht zum Inhalt sagen. Das kribbelt natürlich immer so ein bisschen, aber da sitzt die Kompetenz auf dem Podium. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang danken den Referenten für ihr Kommen, für ihre Diskussion, vor allen Dingen auch dem Hausherrn, Herrn Professor Eichinger, das Institut für deutsche Sprache, auch als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, wo wir sehr stolz sind, und auch das Institut für Zeitgeschichte in München, wo der stellvertretende Direktor da ist und was oben mit Herrn Kittel auch auf dem Podium vertreten ist, auch Institute der Leibniz-Gemeinschaft. Ganz zum Schluss möchte ich ganz kurz den Moderator des heutigen Abends vorstellen. Vorher aber, das ist vielleicht sozusagen eine interne Bemerkung und die gestatten Sie mir hier auch, an diesem Abend möchte ich Herrn Herrmann danken, dem Generalsekretär der Akademienunion, für diese reibungslose Zusammenarbeit, die wir seit vielen Jahren haben, was alles wunderbar klappt. Referentenauswahl, Themenauswahl, Orteauswahl. Es ist ja immer so ein bisschen in Deutschland die Diskussion, wo veranstaltet man welche Diskussionen, welche Orte sind passend für welche Themen und wo erwartet man das Auditorium für welches Thema. Deshalb seien Sie, wie gesagt, herzlich von unserer Seite begrüßt. Wir erwarten alle, Sie und ich, interessante Diskussionen, vielleicht auch kontroverse Diskussionen. Aber ich hoffe, wir werden eben nicht nur eine interessante Diskussion auf dem Podium erleben, sondern auch dann mit Ihnen und das vielleicht auch noch im Anschluss dann bei einem kleinen Umdruck fortsetzen. Professor Dr. Dieter Bingen, Moderator des heutigen Abends, wird kurz in das Thema einführen, wird Ihnen dann auch die weiteren Referenten vorstellen. Zu seiner Person ganz kurz, Herr Professor Bingen ist Jahrgang 1952, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt und zugleich Honorarprofessor für das Gebiet kultureller Wandel und gesellschaftliche Transformationsprozesse in Europa an der Hochschule Zittau-Görlitz. Seine Forschungsschwerpunkte sind in der gesamten Breite des Faches die polnische Zeitgeschichte und Politik. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und, das ist noch gar nicht so lange her, Bingen, da kann man noch gratulieren, die Verleihung des Diploms des Außenministers der Republik Polen für herausragende Verdienste für die Promotion Polens in der Welt im Jahr 2006. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz so lange her, da kann man noch gratulieren. Ja, meine Damen und Herren, von meiner Seite einen schönen Abend, wie gesagt, interessante, anregende Diskussionen, auch kontroverse. Herr Bingen, Sie haben das Wort. Vielen Dank.
Ja, danke sehr, Herr Dr. Klein, für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich soll es kurz halten. Herr Dr. Klein sollte nicht zum Inhalt sagen. Ich sollte auch wenig zum Inhalt sagen als Moderator, was eigentlich immer ganz verführerisch ist. Das sollte aber nicht ausgenutzt werden. Meine Damen und Herren, das Thema Vertreibung und Erinnerung deutscher Osten und polnischer Osten im Vergleich. Es gab in Europa, so schrieb vor 15 Jahren der Posener Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler Hubert Orłowski zum Thema der Topos der verlorenen Heimat, nur zwei Nationen, die deutsche und die polnische, innerhalb derer zur Epochenwende 1945 infolge der Entscheidung nur weniger Politiker ein großer Bevölkerungsteil, jeweils mehrere Millionen Menschen, aus seiner Heimat weggeschoben wurde. In beiden Fällen in Richtung Westen. Weder bei den Deutschen noch bei den Polen handelte es sich dabei um die Verpflanzung einer geschlossenen Heimat. In zerstückelter Form fanden sich die Kulturlandschaften der litauischen, weißrussischen und galizischen Polen und Ukrainer in Schlesien, Pommern oder Ostpreußen wieder. Ähnlich verlief die Völkerwanderung der Deutschen aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen nach Bayern, Westfalen oder Schleswig-Holstein. Eine gewaltsam erzwungene Mobilität war das, mit kaum voraussehbaren Folgen, nicht nur für die Betroffenen. Mobilisiert wurde damit das nationale Kollektivgedächtnis ebenso wie die Erinnerungen an die persönlich erlebte und zumeist mündlich überlieferte Geschichte. Verlorene Heimat ist ein Thema, das Deutsche und Polen seit Jahrzehnten beschäftigt. In Deutschland nach 1945, in zwei deutschen Staaten auf unterschiedliche Art und Weise. Die Erinnerung an Vertreibung ist über Jahre in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland nicht tabuisiert gewesen. Es war nicht das Thema, es war mehr die Integration. Und später ist dieses Thema dann unter unterschiedlichen Gesichtspunkten und aus unterschiedlichen Gründen nicht tabuisiert gewesen, aber es war nicht auf der Tagesordnung von öffentlichen Diskursen und ist es in den letzten 10 Jahren erst wieder verstärkt geworden. Dies in der Bundesrepublik Deutschland geschah in einer offenen Gesellschaft. Für Polen sah die Situation bis 1990 sehr anders aus. Abgesehen von den unterschiedlichen Voraussetzungen, Verläufen von Gebietsveränderungen und Bevölkerungsverlusten und Bevölkerungswanderungen war der politische Diskurs, der historische Diskurs eingeschränkt. Sodass der Begriff auch, den wir im Deutschen oft verwenden, im Zusammenhang mit den sogenannten massenhaften Zwangsmigrationen, der Begriff der Vertreibung, eben einer besonders auf die deutsche Situation bezogener Begriff ist, auf den sich man in Polen dann später einstellen musste, wie Włodzimierz Borodziej, der bekannte, hervorragende polnische Historiker, in einem Beitrag für einen deutsch-polnischen gemeinsamen Band über Deutsche und Polen schrieb: Im Deutschen gehört Vertreibung zum Grundwortschatz in Publizistik und Politik, Geschichtsschreibung und Sozialpolitik. Es wird auch als Schlagwort verwendet, das die beiden anderen Begriffe Flucht und Zwangsaussiedlung ersetzt. Im Polnischen sind alle drei Begriffe wesentlich schwächer verwurzelt. Die polnische Begriffsgeschichte ist als Reflex und Reaktion auf die deutsche entwickelt worden. Ungeachtet dieser unterschiedlichen Entwicklung, der unterschiedlichen Arten von Erinnerung, von Tabuisierung oder Quasi-Tabuisierung, hat sich in den 90er Jahren, vor allem in den 90er Jahren, ein deutsch-polnischer Geschichtsdiskurs entwickelt, der eigentlich davon ausgehen konnte, dass er auch dann, wenn er sich weiter in die Gesellschaften fortsetzt, eigentlich zu einer gewissen Gemeinsamkeit bei aller Unterschiedlichkeit des Erinnerns ermöglichen sollte. Dies ist im Verhältnis Polens zu seinen östlichen Nachbarn, wenn es um die Ostgebiete geht, die ehemaligen polnischen Ostgebiete, die Kresse, ein sehr viel schwieriger Prozess gewesen. Aber gerade hier in diesem Kreis sollte es uns vielleicht interessieren, da wir über die deutschen ehemaligen deutschen Osten so oft schon diskutiert haben, zu erfahren, wie Polen diesen historischen Diskurs in der eigenen Nation, in der eigenen Gesellschaft und in der Auseinandersetzung und im Gespräch mit seinen östlichen Nachbarn umgesetzt hat. In den 90er Jahren gab es diese Fortschritte und wenn wir nun auf die letzten Jahre zurückblicken, kann der Eindruck entstehen, dass das, was im Diskurs, aber auch mental, psychologisch erreicht worden ist, in Frage gestellt werden könnte. Ist eine offene Frage, ob das wirklich passieren kann. Die Frage, wie weit sind Deutsche und Polen, wie weit sind Polen und Ukrainer, Polen und Litauer, Polen und Belarussen mit ihrem Gepäck, das sie in das 21. Jahrhundert mitbringen. Offene Fragen, viele Fragen, die angesichts dieses Schnitts von 1945 außergewöhnlich gerade im deutsch-polnischen Verhältnis sichtbar werden, wenn man auch diese Grenze, die deutsch-polnische Grenze von 1945 betrachtet. Sie ist einmalig in ihrer Schärfe, auch was diese Sprachgesellschaften anbetrifft, Kultur- und Sprachgesellschaften, die die über Jahrhunderte miteinander verwoben gewesen sind, das Deutsche in Ostmitteleuropa, in den Grenzgebieten, mit den Sprachinseln, auch mit Sprachkompetenz. Dies ist 1945 verloren gegangen, eine Besonderheit, die es vorher gab. Und die Frage, was ist davon übrig geblieben und wie kann man mit der Sprache heute umgehen? Ist sie ein Pfand, auch ein positiver Pfand, ungeachtet der neuen Grenze, die entstanden ist? Nun, diese Fragen werden von drei Podiumsteilnehmern unter unterschiedlichen Blickwinkel aufgegriffen werden. Ich darf kurz vorstellen, in der Reihenfolge, wie hier auch im Programm aufgeführt, Herrn Professor Dr. Manfred Kittel. Er hat nach einem Studium der neueren und mittleren Geschichte, Politikwissenschaften und gallo-romanische Philologie in Erlangen und München promoviert. In Erlangen zum Thema der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1963, habilitiert in Regensburg 1999 mit einer Studie zur politischen Mentalität in der deutschen und französischen Provinz zwischen 1918 und 1933-36. Für unseren Zusammenhang, jetzt für die Diskussion, ist vor allem interessant seine Publikation, die vor kurzem erschienen ist, unter dem Titel Vertreibung der Vertriebenen. Fragezeichen, der historische deutsche Osten in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik 1961 bis 1982. Zurzeit forscht Manfred Kittel am Leibniz-Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, wo er unter anderem ein Projekt des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zu den Benesch-Dekreten koordiniert hat und lehrt als Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Regensburg. Als zweiten Gast, den ich als Gast aus der direkten Nachbarschaft vielleicht auch hätte als ersten vorstellen können, Herr Professor Dr. Robert Draba, Direktor seit dem vergangenen Jahr, Direktor des Zentrums für historische Forschung Berlin, der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Professor an der Geisteswissenschaftlichen Akademie Alexander Gieschtor in Pultusk und Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin, Historiker, Politologe, Kulturwissenschaftler, seit den 90er Jahren vor allem auch bekannt im deutsch-polnischen Diskurs durch die Gründung und bis heute aktive Begleitung der Vereinigung, der Kulturvereinigung Borussia in Allenstein und Herausgeber der Vierteljahresschrift Borussia. Herr Traba hat sich seit vielen Jahren, vor allem auch über Gesellschaft Borussia mit den Nachbarschaften in Ostmitteleuropa, Polen und seinen östlichen Nachbarn beschäftigt. Im Zentrum seiner Forschung stehen die Themengebiete kulturelle Veränderungen und kollektives Gedächtnis. Er ist vielfach ausgezeichnet. 2003 mit dem Jerzy Giedroyc-Preis wurde er nominiert zu dem Preis. 2004 erhielt er für sein gesamtes Wirken den Deutsch-Polnischen Preis und vor kurzem auch den Lev Kopelev-Preis für sein Wirken um Frieden und Menschenrechte gemeinsam mit dem Verein Borussia. Als Dritten im Bunde ist etwas komisch, ihn vorzustellen als Hausherrn, Herrn Professor Dr. Ludwig Eichinger, der nach einem Studium der Germanistik und Latein für das Lehramt am Gymnasium an der Universität Regensburg ein Studium des Fachs General Linguistics an University College in London vor einiger Zeit absolviert hat, und also in den 70er Jahren, und war Mitarbeiter bzw. Heisenberg-Stipendiat am Institut für Deutsch als Fremdsprache der Universität München, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Deutsche Sprache und 1998 bis 2001 stellvertretender Vorsitzender, ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache und Ordinarius für germanistische Linguistik an der Universität Mannheim, korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz und hat sich in seinen Forschungsprojekten in den letzten Jahrzehnten vor allem auch mit Sprachminderheiten in Mitteleuropa befasst, Sprachinselforschung, Deutsch in Mittel- und Osteuropa, und leitete ein Projekt Preußisches Wörterbuch. Und das heißt, er ist also hier auch mittendrin im Thema unter einem ganz bestimmten Aspekt. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung wird mit Ihrer Zustimmung mitgeschnitten. kein Widerspruch. Also geschieht dies. Und bevor wir nun in die Diskussion hier am Podium dann eintreten, sind die drei Referenten gebeten, kurze Einführungen zu geben, vielleicht etwas provozierend, holzschnittartig und zugleich differenzierend die Fragen öffnen. Ich darf als Ersten bitten, dann auch in der Reihenfolge, Herrn Professor Kittel.
Vielen Dank, Herr Bingen, für die freundlichen Worte der Einführung. Ja, meine Damen, meine Herren, dass die Integration der Heimatvertriebenen aus dem deutschen Osten gelungen sei, ist ein Hinweis, der, Sie wissen es, in kaum einer Sonntagsrede fehlt. Und was die wirtschaftlich-soziale Integration anbelangt, ist das sicherlich auch ein ganz richtiger Befund. Nur eines wird dabei eben gerne ausgeblendet, nämlich, dass die kulturelle Integration doch, ich soll provozieren, einigermaßen misslungen ist. Günter Grass hat den Sachverhalt 1970 einmal auf den Punkt gebracht. Wir haben, so der Danziger oder Kaschube Grass, die ostdeutschen Provinzen zweimal verloren. Zunächst 1945 geografisch und dann aufgrund von Versäumnissen der Nachkriegszeit noch einmal kulturell. Wo er recht hat, hat er recht, der Grass. Das soll aber nun nicht heißen, dass sämtliche Anstrengungen gering zu schätzen wären, die es in der Bundesrepublik durchaus gegeben hat, seit den 50er Jahren Kulturarbeit gestützt, vor allem auf den bekannten Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes. Man denke etwa an die Aktivitäten der Kulturwerke der Landsmannschaften, zahlreiche Museen mit altostdeutschem Bezug. Eines der letzten ist ja erst noch vor wenigen Jahren mit dem Schlesischen Museum in Görlitz eröffnet worden. Auf der anderen Seite steht ein bekanntes Gegenbeispiel, in den 60er Jahren, Ende der 60er, gerne genannt. Anno 1968 hat die Bundesregierung für die gesamte ostdeutsche Kulturarbeit nach § 96 gerade einmal so viel Geld zur Verfügung gestellt wie für die Rettung des ägyptischen Tempels Abu Simbel. War das der Größe des Verlusts angemessen, wenn man bedenkt, dass ein Viertel, immerhin ein ganzes Viertel des historischen Siedlungsgebiets der Deutschen 45 untergegangen ist, für immer verloren, bezahlt werden musste als Preis für Hitlers Krieg und für den nationalsozialistischen Irrweg unserer Nation? Wenn man so will, in der neueren Geschichte ein nahezu singulärer Gebietsverlust nach einem singulären Staatsverbrechen. Aber wiedergespiegelt in der bundesdeutschen Erinnerungskultur hat sich das doch alles kaum. Von Tabu zu reden wäre sicherlich übertrieben, würde ich Herrn Bingen sehr zustimmen. Aber gab es nicht doch so eine Art Unfähigkeit, um Schlesien zu trauern, um Pommern, um Ostpreußen, mit Folgen, die bis heute spürbar sind? Etwa hat das Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik in einer Erhebung jüngst ermittelt, dass die heute 30-jährigen Deutschen über Afrika mehr Bescheid wissen als über Regionen in Ost-Mitteleuropa, die immerhin 7-8 Jahrhunderte lang integraler Bestandteil deutscher Geschichte gewesen sind. Aber dieses Nichtwissen ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil die Landesgeschichte Ostpreußens, Pommerns, Schlesiens eben an den Universitäten der Bundesrepublik und lange auch in der Forschung doch ein ziemliches Kümmerdasein gefristet hat. Aufschlussreich für die von mir damit gemeinten Defizite in der Erinnerungskultur ist es auch, wenn man sich ansieht, wie in der Bundesrepublik mit den Vertreibungsverbrechen des Jahres 45 umgegangen wurde. Sicherlich muss man dabei immer sehen, dass einer juristischen Ahndung buchstäblich Grenzen gesetzt waren. Der Täter jenseits des Eisernen Vorhangs konnte man ja mitten im Kalten Krieg nun mal kaum habhaft werden. So weit, so schlecht, aber, und das nun das Bemerkenswerte, nicht mal die Forderung, wenigstens eine Zentralstelle zur Erfassung von Vertreibungsverbrechen einzurichten, analog zur Erfassung von DDR-Menschenrechtsverletzungen in Salzgitter, ist damals auf größere Resonanz gestoßen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, damals Mitte der 60er Jahre, als die Landsmannschaften viel zu spät eine solche Stelle vehementer forderten. Schon damals waren es vor allem außenpolitische Rücksichten, die es eben opportuner scheinen ließen, besser nicht groß an dieses Thema zu rühren. Dabei bringe ich dieses Beispiel weniger, weil es mir hier um ein justizpolitisches Skandalon geht, das auch drin steckt, sondern ich weise deshalb darauf hin, weil damit in den 60er Jahren abermals eine Chance vertan worden ist, eine Chance zu einem erinnerungskulturellen Schub dieses Themas in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Fazit: Die Deutschen haben ein Problem mit ihrem historischen Osten. Nur, was sind die Gründe für dieses Problem? In der Ursachenforschung würde ich drei Phasen unterscheiden. Wir Historiker Eichinger lieben ja die Phasen. Ich weiß nicht, die Sprachwissenschaftler vielleicht auch, ja. Erste Phase von 1949 bis etwa 1967, 68. CDU, CSU, aber auch, das wird manchmal gerät manchmal etwas in den Hintergrund, auch SPD und FDP taten hier lange so, bis teilweise weit in die 60er Jahre hinein, als ob es noch irgendeine Chance gäbe, diese Ostgebiete der einst in einem Friedensvertrag für Deutschland zurückzugewinnen. Dabei waren ja schon Konrad Adenauer und Willy Brandt in den 50er Jahren gänzlich vom Gegenteil überzeugt. Nicht öffentliche Äußerungen der beiden und auch viele anderer belegen das klar und deutlich. Aber statt nun die Frage zu klären, weshalb es aus Gründen nationaler Identität sinnvoll sein kann, das kulturelle Erbe auch von Gebieten zu pflegen, die man politisch völkerrechtlich nicht mehr beansprucht, statt das zu tun, wurden allenthalben sophistische Rhetorikübungen veranstaltet. Und dabei war doch eigentlich spätestens mit dem Umzug der Vertriebenen aus den Flüchtlingsbaracken in die schmucken Siedlungshäuschen des Wirtschaftswunderlandes jedem klar, jedem, der seine fünf Sinne beisammen hatte, wie es mit der Rückkehrbereitschaft der Ostdeutschen in einen kommunistischen Ostblock noch dazu tatsächlich aussah. Hinzu kamen sicherlich die Folgen der Westbindung der Bundesrepublik. Eine Westbindung, die überlebensnotwendig war angesichts der Stärke damals des Warschauer Paktes. Westbindung sozusagen auf allen Fronten, politisch, militärisch, ökonomisch und, nicht zu vergessen, ganz wichtig, touristisch. EWG, NATO, Urlaub an der Adria und eben nicht an der Kurischen Nehrung oder im Riesengebirge, das ja jetzt ganz fremd Kakonosche hieß. Weiterer hier nur anzudeutender Punkt, weil er ein riesiger Komplex ist: Je intensiver man sich damals zu Recht der NS-Bewältigung gewidmet hat, desto weniger Raum schien gleichzeitig für das Thema Vertreibung zu bleiben, zu Unrecht. In der zweiten Phase dann ab 1969, cum grano salis würde ich sagen andauernd bis 89, 90, kam zu dieser Westbindung noch eine ja sehr spezifische Art der Ostbindung hinzu, eine neue Ostpolitik, die einerseits vielen sogenannten Heimwehtouristen den Besuch der alten Heimat jenseits von Oder und Neiße wieder ermöglicht hat, positiv also, wenn man so will, die aber andererseits doch aus vielen, vielen entspannungspolitischen Rücksichten auch auf die kommunistischen Regime in Moskau, Warschau und Prag bestanden hat. Man erinnert sich ja noch, das war sozusagen gerade waren die Anfänge meiner politischen Sozialisation in den 70er Jahren, wie manch etwas übereifrige Anhänger der neuen Ostpolitik sich dazu verstiegen, würde ich sagen, Breslau nicht mehr Breslau zu nennen, sondern nur noch Wroclaw. Das heißt, ist zu einem Überfluss auch noch falsch auszusprechen, weil es im korrekten Polnisch eben nun mal Wrocław heißt. Es ist ja dieses durchgestrichene L, was anders ausgesprochen wird. Die dritte Phase dann seit 89, 90, ja, in der stecken wir noch mittendrin. Das Wichtigste daran ist sicherlich, dass mit dem 2+4-Vertrag und dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag die Grenzfrage jetzt definitiv geklärt ist. Vorher gab es ja doch noch so eine Art Schwebezustand aufgrund der bekannten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Ostverträgen. Spätestens jetzt aber ist sonnenklar, altostdeutsche Kulturpflege dient eben nicht der Abstützung irgendwelcher revisionistischer politischer Ziele, sondern ausschließlich dem Brückenbau zwischen der Bundesrepublik und den EU-Beitrittsländern. Und auch die heutigen polnischen Bewohner Hinterpommerns oder Ostpreußen haben ja längst begonnen, dass es hier denke ich, auch viel zu wenig bekannt in der Bundesrepublik, haben begonnen, die deutsche Vergangenheit mit immer größerer Selbstverständlichkeit ja auch als eigene Tradition anzunehmen. Herr Traber, der hier sitzt, ist mit seinen Aktivitäten angesprochen, eben schon im Kulturverein Borussia in Masuren, vielleicht eines der besten Beispiele für das, was ich eben gesagt habe. Die große Frage ist nur, ob diese engagierten Polen langfristig noch genügend Dialogpartner auf bundesdeutscher Seite finden werden, um die Geschichte Ostpreußens, Schlesiens und Pommerns wirklich zu einem gemeinsamen deutsch-polnischen Projekt zu machen. Ich hoffe das sehr. Und als persönlichen Beitrag dazu, Herr Eichinger, damit schlage ich jetzt ganz interdisziplinär den Bogen zum übernächsten Vortrag, wenn man so will, habe ich vor 2 Jahren begonnen, das Grundlegende zu tun, wenn man sich verständigen will, nämlich endlich die polnische Sprache zu lernen. Stecke allerdings noch sehr in den Anfängen. Denn auch ich selbst, und bei dem, was ich sage, schwingt dann, merken Sie, auch immer so ein Stück Selbstkritik mit, hatte, wenn man so will, einen langen Weg nach Osten und komme ja galloromanische Philologie und eben nicht Polonistik, komme ja sozusagen aus der Westforschung und bin erst jetzt sozusagen zunehmend auch, wenn man so will, im Zuge der Osterweiterung, auch in einer Art persönlichen Osterweiterung zunehmend mit dem Thema in Berührung gekommen. Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön, Herr Professor Kittel, für die Einführung, in der einige Thesen nicht nur versteckt, sondern ausgeführt worden sind, über die man noch weiter diskutieren könnte und sollte. Vielleicht auch hier am Podium noch zur Unfähigkeit zu trauern, die ja ein komplexes Thema ist seit Anfang der 50er Jahre. Und ein ganz komplexes, nicht nur Ost, die ehemaligen Ostgebiete betrifft, sondern vor allem ja auch das Verhältnis zur eigenen Geschichte und die ja auch erst mit einer großen Verspätung dann, sagen wir, Anfang der 60er Jahre begonnen hat. Wie weit ist das miteinander verbunden? Gut, aber bevor wir zu den Kommentaren und Repliken kommen, Robert Traber, bitte ich um die Einführung.
Ich danke Herrn Binken und Sie gestatten Sie mir auf zwei Vorbemerkungen, als ich zum Thema komme. Erstens, seitdem meine Deutschlehrerin sagte, dass mein slawischer Akzent auch gut auf Deutsch klingt, habe ich mich entschieden, nicht um Entschuldigung bitten, dass ich nicht so echt literarisch Deutsch spreche, aber in diesem Hause muss ich Sie bitten um ein bisschen Toleranz. Die zweite Sache, ich möchte wirklich herzlich bedanken der Organisatoren und ich freue mich, dass ich zum ersten Mal eine Gelegenheit habe, mit der Partner- oder Schwesterorganisationen meiner Akademie der Wissenschaften zu tun zu haben. Also vielen Dank, das ist zwar völlig anders organisiert, aber ich bin auch in Berlin jetzt als Vertreter der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Und die Sache, das Problem ist ungeheuer schwierig zu diskutieren, weil das Thema Vertreibung ist in Deutschland allgemein bekannt und alle wissen, worüber es geht. Deswegen habe ich mich entschieden, die drei Titelbegriffe sozusagen auf Polnisch, nicht in der polnischen Sprache, zu definieren, aus meiner Erfahrung, aus meiner Forschung. Die drei Begriffe, das ist der deutsche Osten, der polnische Osten und der deutsche Osten, Vertreibung und kollektive Erinnerung. Was das heißt, der polnische Osten und was hieß der polnische Osten? Was ist das eigentlich? Kurz zu sagen, und das ist fast niemand versteht, was das heißt, sind das Kresy. Kresy, das ist ein Terminus, der jeder Pole kennt, was das heißt. Kresy, das heißt, dass etwas am Rande weit von Zentren liegt. Aber Kresy für Polen, und das ist ein interessanter Hinweis, darüber hat fast niemand gesprochen, hatten völlig andere, nicht völlig, aber andere Bedeutung in der Entwicklung des polnischen modernen Staates oder Nation, besser gesagt, als der Deutsche, die deutsche Ostmark oder der deutsche Osten. Ich sage das immer in Einführungsstrich, aber ich werde das nicht immer zeigen. Warum? Nämlich diese Kreise, diese Peripherien spielten in der polnischen Kultur des 19., schon 18. und 20. Jahrhundert, ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die zentrale Rolle für die polnische Kultur. Ich weiß, dass Königsberg hatte goldene Zeiten um 18., 19., dass Breslau hat noch mehr goldene Zeiten, aber nie diese Gebiete, die Städten, die Universitäten gehörten zu der Spitze der deutschen Kultur, wo sich sie gestaltet. Vilnius, Lviv oder Lemberg oder Wilno gehörten zu den manchmal wichtigen kulturellen, wissenschaftlichen Orten in der polnischen Kultur als Warschau oder Krakau. Deswegen die Rolle dieses Begriffes ist sehr zentral. Aber Kresy, das ist auch Mythos. Mythos ähnlich wie Mythos der heiligen deutschen Osten. So war der Begriff vor der Kriegszeit sehr stark in der Öffentlichkeit geprägt. Kresy, das ist auch Mythos, und das ist etwas Gemeinsames. Das ist die Idylle, das ist etwas, was weit von der Zivilisation, das ist auch Bollwerk. Das ist auch Bollwerk gegen den Fremden, gegen den Nichtchristen, gegen und so weiter und so fort. Und hier würde ich, um das Gespräch lebendiger zu machen, kurz zu ein bisschen polemisch zu der These von Herr Kittel zu gehen, nämlich diese These gravierende Defizite der kulturellen Integration in Deutschland. Das ist missgelungen, diese Integration, im kulturellen Sinne, kulturelle Integration der Vertriebenen. Ich würde Sie ergänzen, Ihre These um die Frage, wann wurden die Vertreter des deutschen Ostens überhaupt in deutsche Kultur integriert? Nee, weil das ist wichtig. Das ist die These, die Horizont reicht bis ungefähr 45, 49. Versuchen wir zeigen diese Geschichte vor dem 45 und 49. Und was zeigen wir? Was sehen wir? Sehen wir das, was im Fall von Masuren oder von Ostpreußen zum Beispiel sehr deutlich ist, dass die Masuren fühlten sich sozusagen in der Volksgemeinschaft, ich sage das mit dieser Sprache von damals, einbezogen nach 33. Und das ist, denke ich, wenn wir sprechen über missgelungene Integration der Vertriebenen, müssen wir auch diesen längeren Horizont auch unter Lupe nehmen und noch ernster betrachten. Das war die Schwierigkeit, warum auch solche Worte, solche fantastische Worte wie Heimat zum Beispiel, in der deutschen Sprache ein bisschen belastet wurde. Heimat, alles das gehörte zu den völkischen Sprache sozusagen, zu dieser Sprache, die neue Bundesrepublik auch musste neu sozusagen in diesen Demokratisierungsprozessen nach dem Kriege gestalten. Der zweite Begriff Vertreibung. Vertreibung ist das, wie schon Herr Bingen, und das werde ich nicht zu lange darüber sprechen, gehört in der polnischen Sprache zur Minderheit sozusagen. Das heißt, benutzt man dieser Begriff aber nicht so oft. Wir sprechen über Zwangsaussiedlung, wir sprechen über Deportationen, wir sprechen über Syuka, was nicht zu übersetzen ist, also Verschleppung nach Sibirien, weil das gehört zu der sozusagen Kern der polnischen Schicksal im 19. und 20. Jahrhundert, vor allem in Bezug auf Russland. Auf Russland und dann Sowjetunion. Aber Vertreibung oder Zwangsausliegung, würde ich weiter bei diesem Begriff bleiben, in dem polnischen Sinne hat doppelte Rolle oder doppelter Sinn. Erstens, die polnische Zwangsausliegung, das ist vor allem 39 und die deutsche Besatzung. So nur die Termini. Heim ins Reich, und die Folge dieses Prozesses, die Vertreibung der Polen aus Großpolen, Posen und so weiter. Der zweite Begriff, Generalplan Ost, was ist erstaunlich, in der Öffentlichkeit, in der Erinnerung, in Schulbüchern fast nicht anwesend. Dieser Generalplan Ost, 50 Millionen geplanten Menschen, die von Ostpolen, Ukraine und Weißrussen sollten noch weiter in Asien oder irgendwo deportiert, vertrieben sollten. Es wurde realisiert nur ein Teil dieses Projektes, dieses riesigen Projektes, 1000 Menschen aus der Umgebung von Lublin, also heute Ostpolen, wurden zum Zwangsarbeit, darunter Tausende von Kindern, vertrieben. Und die zweite Bedeutung dieses Begriffes, das ist die Aussiedlung und Deportation, wurde so gesagt, aber auch aus politischen Gründen, was schärfer durfte man nicht sagen, von alten ostpolnischen Ostgebieten, von Sowjetrussland, von Sowjetunion nach Sibirien. Und das sind zwei Bedeutungen, zwei Räume, wo wir identifizieren und definieren, Vertreibung oder Zwangserinnerung. Und der dritte Begriff, ich habe schon gesagt und bitte um Entschuldigung, diese zwei Minuten mehr, weil diese Problematik nicht so bekannt ist, Erinnerung. Dieter Bingen hat schon gesagt mit dieser Erinnerung. In Polen ist die Erinnerung über diese Schicksale völlig anders gegangen als in Deutschland. Vielleicht besser wäre vergleichen mit der DDR sogar. Obwohl nicht so, wenn ich in der DDR denke, ich kann man sagen, dass das Schicksal war wirklich tabuisiert. In Polen würde ich sagen, verdrängt. Verdrängt. Nach dem Jan Assmann Stichwort würde ich sagen, gehörte zu kollektiven und nicht zu kulturellen Gedächtnis. Das heißt zu Familientradition, aber war verboten, darüber öffentlich zu feiern, erinnern, trauen und so weiter. Was wichtig war und was wichtig bis heute ist und denke ich, was uns, wenn ich so sagen darf, trennt manchmal in kollektiven Erinnerungskulturen, dass in Polen der wichtigste Begriff, der konstituiert Identität Generationen von Polen, ist nicht der Vertreibung, Zwangsaussiedlung, Deportation. Der Kernbegriff ist der Krieg. Der Krieg. Und das ist das, was alles, was das andere ist, ist das die Folgen des Krieges. Das heißt, der Krieg heißt es deutsche Besatzung, sowjetische Besatzung, Völkermord, Auschwitz und der Kampf um eigene Befreiung von dieser Besatzung. Diese Begriffe konstituieren diese polnische Identität und denke ich auch unterschiedlich nach Generationen natürlich, aber doch auch die Nachkriegsgeborene sehr weit. Bei Verallgemeinerungen ist es natürlich immer nicht alles. Es geht nicht um die alle. So, und das sind die, denke ich, das Wichtigste, was ich sagen wollte bei dieser Einleitung. Ja, danke. Ja.
Dankeschön, Herr Traber, für diese Einführung, die ganze Unterschiedlichkeit der Zugänge, der Erfahrung und der Kontexte von dem, was im Deutschen Vertreibung genannt wird, fokussiert und deutlich macht, dass hier unterschiedliche Zugänge sein müssen, die miteinander aber auch kommuniziert werden müssen, um sie besser zu verstehen. Herr Traber sprach von der Fähigkeit, die deutsche Sprache zu benutzen. Die Sprache ist für die kulturelle Identität von entscheidender Bedeutung, für die Sprachkenntnis, für die interkulturelle Kompetenz, wie man auf Neudeutsch sagt. Und sie war auch historisch, gerade im deutsch-polnischen Verhältnis, eben ein Träger, auch ein Mittel der Kommunikation und nicht allein der Abgrenzung. wie es 1945 so radikal geworden ist. Die Sprache war Heimat, die einzige Heimat, wenn das Territorium vielleicht verloren war. Herr Professor Eichinger, wie finden Sie jetzt denn die Brücke?
Ich mache jetzt mal gar keine und fange einfach an. Also das heißt, ich finde schon auch eine Brücke. Also als ich jung war, und Sie haben ja schon gehört, dass ich ziemlich alt bin. Dank der Einführung. Herzlichen Dank. Hießen die Vertriebenen eigentlich Flüchtlinge. Ja. Und Vertriebenen war so ein richtiges Fachwort sozusagen, also so ein Verwaltungswort. Also bloß, da kann ich an Sie anschließen. Ne? Die Redensarten über die Sachen sind zum Teil ein bisschen anders. Und Flüchtlinge, die da kamen zum Beispiel, haben für die deutsche Sprachgeschichte einen weiteren entscheidenden Schub der Interregionalisierung mit sich gebracht. Das heißt, sie haben uns alle mehr dazu gebracht, die deutsche Heimat in einer überregionaleren Form als ihre Heimat zu betrachten. Und so kann man sich also von dem Wort Flüchtling her fragen, also ich würde fast bestreiten, dass die kulturelle Integration nicht gelungen sei. Also würde ich irgendwie fast bestreiten. In gewisser Weise waren die sogenannten Flüchtlinge die moderneren Deutschen, in gewisser Weise auch sprachlich so irgendwie. Und daher wirkte es damals vielleicht, schon damals und jetzt vielleicht noch mehr verwunderlich für manche Menschen, wenn die vertriebenen Verbände, das ist ja auch ein Amtswort sozusagen, dann plötzlich zu Pfingsten begannen, Schlesisch zu sprechen. Vielleicht so. Ne? Also um es ganz kritisch zu sagen, wem dokumentiert man Heimat, wenn nicht museal? Wenn nicht museal, ist ja völlig okay, ne? Wenn man das sozusagen so irgendwie macht. Also die Polen haben logischerweise ein Problem mit uns. Ich verstehe das gut. Also, wir haben auch ein Problem mit den Franzosen zum Beispiel. Ne? Also, das, ja, genau. Also, weil sozusagen es in Europa eine gewisse Tendenz gibt, sozusagen der West-Ost-Richtung, in der auch zivilisatorische Fortschritte vermittelt wurden, ohne damit von West nach Osten jeweils nationale Ansprüche vielleicht zu verbinden, die aber von Osten nach Westen gerne als nationale Ansprüche gelesen werden. Einer meiner ersten Lehrer hat über Entlehnungen im Europäischen habilitiert und hat das schöne Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie nur wissen, was Syphilis ist. Also das heißt in Frankreich italienische Krankheit, in Deutschland französische Krankheit, in Polen deutsche Krankheit, in Russland polnische Krankheit und hinter Russland weiß ich nicht mehr weiter. Also Sie sehen, also sagen wir mal, Polen liegt in der Hinsicht ein bisschen an einer gefährlichen Stelle auch von Deutschland aus, weil Deutschland, der Unterschied zum französischen Teil ist natürlich irgendwie, seit wir denken können oder seit wir schreiben können, 800 oder irgendetwas, ist im Westen eine relativ harte Sprachgrenze und wir wissen, wie wir hinteragieren. Aus deutscher Sicht zumindest ist die Grenze im Osten, die Sprachgrenze nicht, die natürlich nicht eine nationale Grenze. Übrigens wissen Sie, dass Grenze eines der relativ seltenen Wörter ist, die wir aus den slawischen Sprachen entnommen haben, also bloß so nebenher. Das deutsche Wort heißt Mark. Ja. Aus deutscher Sicht ist traditionell zum Osten hin keine feste Grenze, sondern ein gemeinsames Siedlungsgebiet. Historisch stimmt das ja auch logischerweise irgendwie, was dann aber eben in den nationalen Zeiten, wie Sie gerade gesagt haben, als deutscher Osten so interpretiert wird. Über lange Jahrhunderte heißt ja deutscher Osten eigentlich ja mehr oder minder nur, dass deutsche Handwerker dorthin kamen, dass in die Städte deutsche Intellektuelle kamen und dass es einen breiten Streifen eines sprachlichen Übergangsbereichs gibt, dessen Traditionen wieder aufzurufen für mich die Chance zu sein scheint, hier zu einem vernünftigen Prä- und postnationalen Ausgleich zu kommen. Die Politik will das zurzeit nicht so sehr, zum Teil, aber die EU ist vielleicht doch eine Chance. Ne? Also wie gesagt, Deutsche, glaube ich, auch Bayern, die ein preußisches Wörterbuch betreut haben, so wie ich, ne? Verbinden sozusagen auch mit Schlesien, um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, des Übergangsbereichs, eben, was weiß ich, deutsche Barockliteratur deutsche Literatur von Barock bis Romantik und dass die Gryphius-Gedicht Tränen des Vaterlandes 1636 auf das Katholischwerden, auf die Rekatholisierung Schlesiens, ist für uns sozusagen ein deutscher Kulturbestand, ohne dass es ein deutscher Nationalbestand über Polen hinweg wäre. Allerdings, wenn so geredet wird, wüssten die Polen vielleicht ein bisschen Angst vor uns haben. Also mit dem Ganzen hat ja auch zu tun, das haben Sie gerade gesagt, warum lernen wir nicht Polnisch? Über Jahrhunderte lang waren eben die Entwicklungsrichtungen so, wie sie waren. Und wie gesagt, eine Chance wäre auch da, daran was zu ändern. Wie ist das jetzt? Der polnische Staat, ich will nicht viel über Polen sagen, also der polnische Staat in der Zwischenkriegszeit war extrem vielsprachig. Ungefähr 30% der Bevölkerung sprachen nicht Polnisch. Und bis heute ist in der Literatur häufig vermerkt, dass die größte Minderheit nicht die Deutschen waren, sondern die Ruthenen, von denen viele gar nicht wissen, wer das ist. Also wie auch immer, die Ruthenen, Weißrussen, Jiddischsprecher und so weiter. Und das Deutsche kommt etwa an fünfte Stelle. Dann wäre es vielleicht auch gar nicht so kritisch, oder? Kritisch wurde es dann ja tatsächlich durch die Erfahrungen des Nationalsozialismus. Wohin hat das geführt und was kann man machen? Was man machen kann, weiß ich auch nicht. Ich habe mir bloß noch mal die Zahlen, vielleicht weiß ich was. Ich habe mir die Zahlen der Volkszählung in Polen 2002 angesehen, mal kurz, ne? Also, weil wenn man in der Literatur übrigens liest, wie viele Deutschsprecher gibt es in Polen? Da gibt es Euromosaik, das ist eine EU-offizielle Befragung gewesen, wo die Institute, die befragt haben, zunächst mal eine Schätzung gemacht haben. Die Schätzung liegt bei 300.000 bis 400.000. Wenn man die Volkszählung betrachtet, dann geben 196.841, also knapp 200.000, wenn ich so vergröbern darf, an, dass sie Deutsch in der Familie sprechen. 57.000, dass Deutsch ihre Regionalsprache sei. 150.000, dass sie der deutschen Nationalität zugehörten. 172.682, dass sie der schlesischen Nationalität angehörten. Der schlesischen Nationalität. Das Summer Institute of Linguistics, das sind so Amerikaner, die Sprachen zählen, haben das Schlesische als Sprache anerkannt. Was immer das Schlesische ist, ne, sozusagen. Und übrigens 280.000 haben einen doppelten Pass. Was macht man aus diesem Vielfalt? Ich finde, man muss vor allem, glaube ich, eine prä- und postnationale Gesprächsgemeinschaft machen. Weil Schlesisch ist vielleicht das Stichwort. Was ist Schlesisch? Schlesisch ist eine Sprache, um die sich die Germanisten und die Polonisten streiten. In gewissem Umfang. Und das heißt ja auch gern Wasserpolnisch, ne? Oder vielleicht ist Wasserpolnisch nicht ganz dasselbe wie Schlesisch, ja. Schlesisch ist häufig eine Varietät des Deutschen. Wasserpolnisch ist häufig eine Varietät des Polnischen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie viele grammatische Merkmale des Polnischen haben und viele Wortschatzmerkmale des Deutschen. Das ist sozusagen die Sprache, die hier übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob die Flucht in die schlesische Nationalität unser Problem löst. Aber auf jeden Fall zeigt es sozusagen, dass eine rein nationale Interpretation der Verhältnisse, die dort sind, der traditionellen Kontinuität, die in diesem Gebiet herrscht, nicht Rechnung zu tragen in der Lage ist. Das war jetzt ein sehr hochdeutscher Satz. Mein Wunsch wäre, also ich habe keine Lösung, aber mein Wunsch wäre sozusagen, dass man die kulturelle Identität des deutschen Ostens, die es so nicht gibt, dann die Ausstrahlung des Deutschen in den östlichen Raum mehr vor Ort pflegt und ins kollektive Gedächtnis Europas auf dem Boden von Polen mit aufnehmen kann, wo die Deutschen mitreden können, als allzu viele Museen zum Schlesischen und zum Pommerschen und so in verschiedenen Städten des Westens zu errichten, was man museal auch tun kann, was die Sache aber nicht auf Dauer retten wird. So viel zur sprachlichen Welt.
Ja, danke schön, Herr Eichinger. Ich glaube, Sie haben hier wunderbare Brücken geschlagen, auch Gedankenbrücken, die dazu anregen, die Gefahren der Erinnerung und der Begrenzung, der Nationalisierung von Erinnerung zu umschiffen, nicht durch Tabuisierung, sondern durch Öffnung. Hier sind von Herrn Traber und von Herrn Kittel ja einige Fragen aufgeworfen worden, die im Zusammenhang auch mit der sogenannten Ungleichzeitigkeit von Erinnerung und den unterschiedlichen Erfahrungshintergründen Schwierigkeiten deutlich machen und zugleich dann aber auch angedeutet im Zusammenhang mit der Frage nach Sprachkompetenz und Heimat, wo hat sie ihren Ort, dann auch Anregungen gibt zu überwinden, ohne zu ohne zu tabuisieren oder bestimmte Dinge nicht anzusprechen. Sie hatten, Herr Eichner, diesen Begriff der Flüchtlinge als der modernen Deutschen, so in einer Art von vielleicht postnationalen Sinne, gemacht und die Bemerkung gemacht. Und andererseits stellen wir ja nun fest, dass es irgendwie so wir da nicht ganz durchkommen, auch in den Diskursen, in den innerdeutschen Diskursen oder auch in den deutsch-polnischen Diskursen. Und dass wir die Fragen der Einordnung, der Verortung der Erinnerung verbunden auch mit zumindest in der Vergangenheit mit Ansprüchen, dass wir diese Fragen aufgreifen mussten und die möglicherweise nachholende Diskussion der letzten 8-10 Jahre in Deutschland weist darauf hin, dass es mit diesem Postnationalen allein auch nicht getan ist und diese Beschäftigung gerade auch in den deutschen Diskursen notwendig ist, man mit den unterschiedlichen Erinnerungstopoi, mit den unterschiedlichen Zeitschichten der Erinnerung zurechtkommt. Und da ist es, das scheint mir im deutsch-polnischen, in der deutschen Erinnerungskultur sehr viel schwieriger, weil sie im Zusammenhang steht mit dem Zivilisationsbruch von 1933/45, wo die Tabuisierung dann eben sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen sehr lange gewirkt hat, während in Polen man dann These in aller Frische mit 50 Jahren Verspätung an die Erinnerung herangehen konnte, diese Erinnerung, auch die kollektive Erinnerung, nie mit einer territorialen Problematik befrachtet gewesen ist, während in den 50er, 60er Jahren die Erinnerung oder die Unfähigkeit zu trauern oder die deutsche Erinnerungskultur dann nicht in ihrer Vollständigkeit zu pflegen, auch damit zu tun hat, dass diese Frage eben der Erinnerung eben nicht nur eine Frage der Erinnerung, sondern der aktuellen Politik gewesen ist. Und das heißt eben, es ging nicht nur um Erinnern, es ging auch um Ansprüche, territoriale Ansprüche, die man im geheimen Kämmerlein nicht für ernst nahm, aber glaubte einer Gesellschaft dann doch über viele Jahre und Jahrzehnte weiter vermitteln zu müssen. Und es ist ja vielleicht auch notwendig gewesen im Sinne einer inneren Entwicklung. Also die Frage jetzt, wie in diesem Jahrtausend, das heißt nach den Diskussionen mit dieser Entnationalisierung beziehungsweise Postnationalisierung und auf der anderen Seite dann auch deutlich im deutsch-polnischen Verhältnis der letzten Jahre der Renationalisierung, das erhalten werden kann, was über diesen nationalen Egoismus bei Erinnerung oder bei dieser Fokussierung auf das eigene Erinnern und die Ausschließlichkeit an Gefahren da ist. Welche Chancen gibt es in dieser Ungleichzeitigkeit auch des Erinnerns für Deutsche und Polen heute? Wie können diese Erinnerungskulturen, diese unterschiedlichen Erinnerungskulturen vermittelt werden? Und ist diese neue Art von Heimat, die Herr Eichinger anspricht, also nicht die Heimat, das Erinnern hier, sondern das Erinnern in Polen, mit Polen, ein Weg, eben etwas gemeinsam zu bewältigen, was ganz unterschiedliche Ursprünge hat. Und da hat Herr Robert Traber viel dran gearbeitet.
Ja. Gerne.
Aber ich möchte hier gar nicht aufhalten, wenn Sie sich selbst befragen wollen. Sie sind leider zeitlich etwas eingegrenzt. Sie sollen ja auch an der Diskussion teilnehmen. Das heißt vielleicht, dass wir in 20 Minuten dann auch das Podium öffnen und Sie auch zu diesen Fragen Stellung nehmen können. Aber wenn Sie vielleicht...
Ja gut, ich kann anfangen. Das heißt, mit diesen letzten Worten von Herrn Bingen, das heißt postnationalen Erinnerung und so weiter. Also ich finde...
Stimmt das überhaupt, eine postnationale Erinnerung?
Ja, ich finde, das ist überhaupt eine Illusie, wenn wir über die Europäisierung der Erinnerung, oder das ist nur unser Wunsch
unser Wunsch, der zurzeit aus meiner Perspektive unmöglich ist, zu realisieren, zu verwirklichen. Ich sehe in der europäischen Erinnerungskultur dagegen einen Prozess der Renationalisierung. Das betrifft nicht nur Deutsche und Polen. Das betrifft, wenn Sie sich erinnern an die Wahlen in Frankreich und Nicolas Sarkozy mit seinem Rückzug an die Kapetingen und die große Geschichte Frankreich, obwohl, das ist wahrscheinlich postnational, er stammt selbst aus der Migrationsfamilie. Und in Italien die Remusulonisierung, die große Diskussion in Spanien. Das heißt, dass diese These, dass im Osten ist etwas Altes und immer wieder sehr stark in der nationalistischen Fahrwasser verwurzeln und im Westen nicht, ist jetzt anders, finde ich, geworden. Das heißt, wir haben eine Welle neuer Diskussion und uns das betrifft auch. Also wir haben keine gemeinsamen Erinnerungsorte und ich sehe auf dem Horizont keine Möglichkeit, sie für Europa zu bilden. Ich sehe aber eine Möglichkeit, wiederum nur aus meiner Perspektive, in welche Richtung sollten wir gehen, um die zum Beispiel im deutsch-polnischen Bereich und europäischen Bereich die gemeinsame, bleibe ich bei diesem Begriff, Erinnerungsorte zu bilden. Diese Erinnerungsorte, die gestalten unsere Identität sozusagen. Drei kurze Beispiele. Ich habe in Berlin in Deutsche Oper, Germania Oper gesehen von Frascati, denke ich. Ein Versuch von einem italienischen Jude, die brennende Geschichte Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen vorzustellen. Nicht als unsere Geschichte, sondern als Geschichte meines Nachbarns, schreibt diese Oper Italiener jüdischer Abstammung. Am selben Monat im Januar habe ich den Film von Schlöndorff gesehen. Der Film heißt Streik, nicht Streik, sondern auf Polnisch geschrieben Streik, die Heldin von Danzig. Die große Erzählung, große Narration über die polnische Solidarność und wiederum nicht Solidarität, sondern Solidarność und seine ihre Bedeutung für die europäische Freiheitsbewegung vor der Wende. Wiederum, ein Nachbar macht einen Film über ein Symbol, sagen wir echt polnisches Symbol, der auch Bedeutung für die, denke ich, Gesamteuropa hatte und hat. Und dann der dritte Beispiel, ein junger polnischer Regisseur, Jan Klata, Theaterregisseur, macht ein Theaterstück unter dem Titel Transfer und erzählt nicht irgendwo nur in Polen, sondern hier in Berlin, in Deutschland, die Geschichte der Vertreibung. Die Geschichte, die Vertreibung der Polen und der Deutschen und er ist über 30 ungefähr. Er macht wiederum als Nachbar, nicht um Anspruch zu nehmen, nicht aneignen, andere Geschichte, sondern verständlich zu machen, die Beziehung zwischen beiden. Das ist für mich ein Sinn, in die Gemeinsame zu gehen, obwohl der Weg, finde ich, ist sehr weit. Übrigens, nur als Anekdote, Syphilis auf Polnisch, es ist auch französische Krankheit und nicht die deutsche. Okay. Das heißt, euer großer Heine hat erzählt, wenn ein polnischer Schlachtschitz, Adels Familie, im Westen gefahren ist, dann fuhr er über die wilde Wälder und Sümpfe und landete in Paris. Und Sie können sich vorstellen, was diese wilde Wälder waren. Das war dieses Gebiet ungefähr wie Deutschland. Das hat Heine geschrieben und so ist unter anderem zu diesem Sprachtransfer. Wir haben sehr, sehr viele übrigens aus dem Französischen. Ne?
Sind ja
das
sehr
ist
direkt,
absolut ein anderes Thema, aber als Anekdote wollte noch nicht zu viel.
Okay. Ja. Ja. Herr Kittel und dann Herr
Eichel. Ja. Ich bin ja von meinen beiden Mitpodianten sozusagen, was die meine These vom Misslingen der kulturellen Integration anbelangt, auf sehr anregende Weise interveniert worden und will vielleicht, bevor ich die Höhen der europäischen Erinnerungskultur erklimme, stürme, doch dazu zwei Bemerkungen machen. Zum einen ist natürlich, Herr Eichinger, immer dann sehr die Frage, was man unter einer gelingenden kulturellen Integration jetzt im sprachlichen Bereich, sage ich mal, der Schlesier und Ostpreußen sozusagen versteht. Natürlich hat es insgesamt, Sie haben es ja eher so interpretiert, Sie haben dazu beigetragen, wenn man so will, zu einem gewissen Modernisierungsschub in sprachlicher Hinsicht. Das ist sicherlich unbenommen und ganz richtig. Auf der anderen Seite, jetzt bin ich schon wieder bei Günter Grass, kann man sich natürlich auch schon die Frage vorlegen, die er sich immer wieder auch, das ist gar nicht so bekannt, schon seit den späten 60ern immer wieder auch, als es um Deutsche Nationalstiftung ging, immer wieder gestellt hat, ob es nicht eben doch auch ein Kulturverlust ist, dass es sozusagen jetzt einfach weniger deutsche Dialekte, aktiv gesprochene, heutzutage gibt, als eben vor 1945. Das Schlesische sozusagen und das Ostpreußische waren ja auch hochinteressante Dialekte, wenn man mal so Schallplatten oder so, die klingen, wir haben es ja, wir wissen ja auch fast gar nicht mehr, wie das klingt. Es gab mal einen Arbeitsminister Ehrenberg, der das so ein bisschen, wo es so ein bisschen Anklang Sozialdemokrat noch gab, aber viele Jüngere, auch wenn sie Studenten mal sind, diese Dialekte davor, Hörspielen oder Liedern, das ist ja völlig weg und das ist ja doch ein Stück Kulturverlust. Die Frage ist sozusagen, ob es überhaupt eine theoretische Möglichkeit gegeben hätte, dem sozusagen vorzubeugen. Und Günter Grass hat ja dann seinerzeit Ende der 60er Jahre mal vorgeschlagen, man müsse jetzt wenigstens bei den Spätaussiedlern, die im Zuge der neuen Ostpolitik ja dann erwartet wurden, dafür sorgen, wenn man das nach 45 schon nicht geschafft hat, dass man sozusagen die Schlesier und komplett vielleicht in einem Stadtteil von Hamburg oder Frankfurt, Neu-Breslau, Neue-Schlesien, wie auch immer, ansiedelt, damit man sozusagen dadurch die Möglichkeit verbessert, sozusagen dann eben auch diese Sprachformen, diese Dialekte besser zu bewahren. Nun wissen wir alle, dass es ja auch mit den westdeutschen Dialekten nach 45 auch so eine Sache ist und es gibt eben einfach so gewisse so säkulare Entwicklungen. Aber auf der einen Seite, das ist sicherlich ein Stück Kulturverlust, der einfach auch eingetreten ist und damit bin ich dann auch bei meinem zweiten Punkt, Herr Traber, die Frage, wie weit sozusagen der deutsche Osten eigentlich bis 45 oder vor 45 sozusagen kulturell ganz integriert war, sozusagen in das kulturelle sozusagen Kompendium der deutschen Nation. Das ist ganz interessant, weil ich neulich in den Erinnerungen, ich weiß nicht mehr, von einem der bekannten vertriebenen Politiker, Chaya oder Hupka, fast ein bisschen ähnlichen Gedanken gelesen habe, wo der Standpunkt vertreten wird, dass im Grunde eine gewisse Distanzierung des sozusagen der Westdeutschen, diese Distanz, eine gewisse Fremdheit gegenüber dem Osten eben kein Novum ist der Zeit nach 45, sondern letztlich schon viel früher, ich meine, auch bei Konrad Adenauer gibt es bestimmte Bemerkungen, die ja nicht nur den weiten Osten betreffen, sondern schon die Gegend hinter dem Harz, wie wir wissen, wofür ihn der Osten ja schon losging für den Rheinländer Adenauer, dass sozusagen das eine ältere Entwicklung ist, aber da würde ich ja sagen, das würde ich nur mit Jein beantworten, denn sicherlich, man muss immer sehen, es war natürlich diese östlichen Provinzen, war natürlich doch im Wesentlichen stärker agrarisch strukturiert, was von vornherein sozusagen ihnen so eine bestimmte eigene Note sozusagen auch verliehen hat. Aber es gab eben, Sie haben es ja erwähnt, es gab eben dann doch auch die großen Universitäten, Universitätsstädte, Königsberg, die Albertina mit einer sozusagen riesigen kulturellen Tradition, Immanuel Kant und dann in Schlesien Gerhard Hauptmann. Das sind ja nun, um jetzt Nummer zwei, vielleicht mit die bekanntesten Ikonen dieses alten deutschen Ostens kulturelle zu nennen. Also das muss man schon auch sehen, dass eine gewisse Distanz mag es sicherlich auch schon vorher gegeben haben, natürlich auch damit zusammenhängen, dass das ja alles preußisch war. Ist ja ganz klar. Und für uns, ich bin ja nun selbst auch Staatsbayer, als Franke jedenfalls, für Bayern und Württemberger ist das natürlich ja aus nachvollziehbaren Gründen. Man hat ja immer etwas gefremdelt dem Preußischen gegenüber, und diese Gebiete, von denen wir da reden, waren nun mal, also Schlesien nicht ganz so lang, aber dann doch jahrhundertelang eben Teil Preußens, und insofern steckt in dem ganzen Verhältnis zum historischen deutschen Osten sicherlich auch unterschwellig so manche sozusagen ganz stecken alte Stereotype sozusagen einer süddeutsch-rheinisch-westdeutschen Preußen-Kritik mit drin.
Herr Eichner, Sie wollten direkt.
Ich wollte schon auch noch was sagen. Also ich denke ja nicht, dass wir so völlig postnational sind. Wogegen ich eigentlich argumentiert habe, ist, oder ich habe ein Problem für mich formuliert. Natürlich kann man kann ja die Vertreibung als eine Art Auswanderung betrachten. Nicht freiwillig und ist ja egal. Aber man ist weg aus dem Ort, auf jeden Fall von dem man war. Man kann, wie die traditionellen Auswanderer, seine Kultur pflegen, wie sie war, historisch, und dann ist man vielleicht, hat man kulturelle Identität. Man verliert aber dadurch eindeutig die Verbindung zur Entwicklung der Kultur, wie sie dort war, wo man ist. Und da sozusagen die Auswanderung aus Polen, die erzwungene, die wir Vertreibung nennen, also ich habe jetzt bloß der Analogie halber Auswanderung benutzt, da die Vertreibung ja sozusagen einen Nachbarschaftsraum betrifft, möchte ich doch darüber nachdenken, zu überlegen, was man mit der existierenden Kultur dieses Nachbarschaftsraums machen kann, ob das was hergibt. Ich gebe Ihnen übrigens völlig recht, solange in Polen und zu Recht im Diskursmittelpunkt Krieg steht, kann das sozusagen für die Deutschen auf die Dauer nicht der einzige Bezugspunkt des Dialogs sein, weil das psychisch zu anstrengend ist, sage ich mal. Also ich meine, das ist keine Ausrede. Also, mir geht es eher darum, sozusagen, was kann man aus dieser nachbarschaftsregionalen Geschichte akut machen, ohne, was ich individuell verstehe, museale Erinnerungen an die eigene Vergangenheit zu konservieren.
Ja, das ist eine spannende Frage, und ich habe auch lange Zeit darüber nachgedacht, und ich habe die Antwort für mich gefunden. Ach. Für mich. In Bezug auf einen Text, der Sie auch in deutscher Sprache lesen können. Es geht um den Text von Jan-Josef Lipski. Der war einer der wichtigen Figuren, kann man so sagen, noch Ende 50er Jahren deutsch-polnischer Versöhnung, und vor ein paar Jahren gestorben. Und er hat geschrieben, dass Polen sind, und jetzt Dieter Bingen muss mir helfen, das ins Deutsch zu übersetzen, Depositäre, dass die Polen sind Depositäre des deutschen Kulturerbes. Mhm. Mit diesem Depositum habe ich immer Probleme. Wie kann man das auf echt Deutsch zu sagen?
Depositum.
Deposit. Naja, Deposit, was?
Vermächtnis, Treuhänder, Treuhänder des Vermächtnisses.
Das ist ein schwieriger Begriff. Ja. Er hat das gesagt, um deutlich zu sagen, das war kurz vor der Wende noch, dass diese, sagen wir, nicht polnische Kulturlandschaft ist heute in Polen. Man muss ihn bewahren, man muss ihn pflegen und so weiter. Und ich redefiniere diesen Termin. Ich sage, dass nach 18 oder wie viele Jahren haben wir schon nach der Wende, sind wir weiter keine Depositäre, also sind wir keine Depositäre mehr. Mhm. Wir sind, und da habe ich Probleme mit meinen deutschen Kollegen, im geistigen Sinne Nachfolger. Ah ja, aber das ist das Problem, weil es geht nicht um immer dieselbe Worte zu Erbe, gemeinsames Erbe, das heißt so viel und auch nichts. Ganz konkret, es geht darum, dass es lebt hier in Deutschland dritte Generation Menschen, die nichts mit dem deutschen Osten zu tun haben, die keine Verbindung haben. Und was kann man machen? Und in Polen dagegen lebt die dritte Generation schon, die von Tag zu Tag geht die alte Kirchen oder Schlösser vorbei und sie gehören zu diesen Leuten schon. Das ist schon die Landschaft, wo sie ihre Eltern schon geboren wurden. Also man muss, wenn wir wirklich, also nicht nur Ping-Pong, was wem gehört, sondern wirklich diesen Ping-Pong-Syndrom überspringen, müssen wir wirklich einen neuen Termin finden, um das zu sagen, worüber es geht. Und ich sage, gut, wir können das pflegen, nur dann, wenn in Verbindung, wenn das im geistigen Sinne unser ist. Das ist keine Aneignung oder Polonisierung oder, ich weiß es nicht, im Falle Polen und Ukraine, Ukrainisierung, obwohl diese Debatte zwischen Ukraine und Polen ist weit, weit hinter deutsch-polnischer. Und dort sind auch die größten polnischen Schlösser, Kirchen und so weiter. Aber ich denke, dass diese geistige Nachfolgerschaft zusammen mit der Leuten, die sich irgendwie verbunden fühlen in Deutschland. Das ist vielleicht, oder vielleicht finden Sie noch einen anderen Begriff zu diesem Prozess. Aber das habe ich erfahren auch durch meinen Borussia. Ne? Ja. Wir geben für diese alte Gebäude, Schlösser, neues Leben. Neues. Das ist wie unsere Reihe von Projekten hieß, das neue Leben unter alten Dächern.
Ja. Aber könnt ihr das nicht gerade deshalb, weil ihr die Deutschen oder Deutsche einladet und Deutsche auch kommen und bereit sind, mitzuwirken an dieser Aufnahme dieses Erbes in den ehemaligen Gebieten, die von deutschen
Kultur das Problem sind. Das Problem besteht darin, ich erwarte von meinen Freunden aus Deutschland, wenn sie kommen, nicht nur, wenn sie schon kommen, nicht nur dieses Erbe, ihre eigene zu pflegen, sondern uns kennenlernen. Das heißt, das neue Leben zu verstehen. So haben wir Gemeinschaft oder haben wir etwas Gemeinsames. Wenn Sie jetzt versuchen, doch das Deutsche oder wie wir das nennen, Kulturerbe entdecken, pflegen und so weiter, aber wenn gleichzeitig versuchen, heutigen Einwohner als Partner und ihre Arbeit an diesen Orten zu verstärken und zu verstehen, weil sonst springen wir über diese Mauer, dass jeder macht eigene Interesse, ne, und macht eigene Geschäfte sozusagen, Einführungsstrich.
Eichinger, Sie wollten da... Ich wollte schnell noch was... Ja. Ich weiß auch keinen besseren Begriff. Also ich finde ja, dass die Wahl von schlesischer Nationalität in großer Auswahl in diese Richtung weist, von der Sie sprechen, dass es sozusagen eine regionale kulturelle Identität gibt. Wenn man allerdings sprachlich, was ich natürlich mache, ne, noch draufschaut, kommt natürlich schon dazu, dass nach wie vor das Deutsche und das Polnische Sprachen sind, die hier im Kontakt treten und dass man auch bei der Erbepflege, wenn Sie es geerbt haben, ne? Bei der Erbepflege versuchen muss, in gewisser Weise die in diesen beiden Sprachgemeinschaften erbten Diskurse irgendwie in diese Erbepflege einzubringen. Wenn es nicht nur um Häuser geht, sondern wenn es um Denken geht und wenn es um literarische Texte geht und wenn es um ähnliche Dinge geht.
Herr Kittel, können Sie sich darauf einlassen?
Darauf kann ich mich, ist das unser Thema? Durchaus einlassen. Man sagt ja auch zu Recht, Erwerb ist, um es zu besitzen. Ich meine, darum muss es gehen. Und es gibt ja auch, denke ich, gute Beispiele. Gerade auch der eben erwähnte vertriebene Politiker Hubka hat ja sozusagen in seiner alten schlesischen Heimat vielfach in dem Sinne gewirkt, was ihm vermutlich bis 1989, 90 auch kaum jemand sozusagen zugetraut hätte, indem er da vor Ort lokal kommunalpolitisch ja wohl auch sehr stark unterstützend tätig war und da irgendwelche Gelder auch locker gemacht hat, um da so verschiedene Einrichtungen in seinem alten Heimatort, und hat er, glaube ich, sogar zwischenzeitlich auch irgendeine Verdienstmedaille oder so, der seiner Heimatstadt bekommen. Ich glaube, das ist ja sowieso dann ein ganz natürlicher Vorgang, dass in dem die Deutschen sich sozusagen mit der Geschichte ihres ehemaligen Ostens intensiv befassen. Das sozusagen lässt ja auch ein Interesse wachsen, was sozusagen naturnotwendigerweise dann dazu führt, dass man in den Regionen sozusagen dann auch mit den Polen, die dort jetzt seit Generationen leben, zu tun hat und die kennenlernt, wenn man offen dahin geht. Und das sind ja durchaus Dinge, wenn man jetzt auch so verschiedene Aktivitäten durchaus auch von Jugendverbänden, Organisationen im Bereich der Landsmannschaften sieht, wenn ich jetzt weiß, bei der jungen Ackermann-Gemeinde oder was jetzt im sozusagen bayerisch-sudetendeutschen Bereich, den ich etwas besser kenne, wo das ja durchaus auch seit 89, 90 zunehmend und mit gutem Erfolg versucht wird. Aber es sind natürlich immer noch sozusagen auch zarte Pflänzchen, das ist auch klar.
Meine Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen auf den Nägeln brennt. Wenn Sie noch etwas Geduld haben, dann würde ich gerne Robert Traber doch noch fragen, weil wir sehr stark jetzt diesen deutsch-polnischen Diskurs über den deutschen Osten und die Annahme gesprochen haben, wie es mit dem polnischen Osten ist und der Erinnerung, du sprachst davon, dass es eben im polnisch-ukrainischen Gespräch, polnisch-litauischen vielleicht, sehr viel schwerer ist, sehr viel schwieriger. Ich habe eben gesagt, es ist für Polen entspannter, weil nicht diese Politik der Schuld, der Verantwortung für die Zeit davor gegeben ist. Aber es scheint ja etwas, die Sachen doch sehr viel schwerer zu machen, als es im deutsch-polnischen, nicht politischen Diskurs, sondern im wissenschaftlichen oder im direkt zwischenmenschlichen der Fall ist. Kannst du da vielleicht doch einige Stichworte geben oder die Unterschiede, die Unterschiedlichkeit der Diskurse und der Erinnerung? Zum Beispiel, ist Polen, sind die Polen, sind sie, ist für sie die Sache klar, dass es wirklich nur um Erinnerung geht und nicht um Ansprüche unterschiedlichster Art im Verhältnis zu den östlichen Nachbarn und den Kresse, den ehemaligen Ostgebieten?
Die Frage ist nicht einfach, weil die Polen haben fast 50 Jahre sozusagen der eingefroren. Das kulturelle Gedächtnis, also das, was öffentlich konstruiert, dieses Gedächtnis, wurde verboten. Und noch schlimmer war in Bezug auf den Osten und diese gemeinsamen Beziehungen in der heutigen Ukraine, Weißrussland und Litauen, weil sie waren zusätzlich noch sehr stark sowjetisiert. Und das ist das Prozess, der wir nicht irgendwie vorbei gehen können. Deswegen die Debatten zwischen Polen und Ukraine, zwischen Polen und Weißrussland, es gibt keine Diskussion mit Weißrussland. Also die auf dem, weil es geht nicht einfach. Ne? Obwohl, soviel ich weiß, du weißt besser, denke ich, nach dieser Reise nach Weißrussland, dass eigentlich die deutsch-polnische NGOs sehr stark anwesend. Aber das ist andere Segment der gemeinsamen Beziehungen. Und am besten, denke ich, ist mit Litauer, einfach wegen der starke Beziehungen schon vor dem Wende. Ich kann nicht, aber also mit kurzen Worten zu beschreiben, wie ist der Stand? Es ist wirklich sehr schwierig, weil das alles ist durch die
durch die Grenzprobleme erschwert, durch die schwache Entwicklung der vor Ort, also in Lviv oder in Weißrussland Organisationen. Aber andererseits, ich sehe, dass das nicht so pessimistisch wie der Stand von heute ist. Zum Beispiel durch die Promotion der das ist das eine der wichtigsten Schritte auch in deutsch-polnischen Beziehungen, wenn wir über Gras hier sprechen. Promotion der ukrainischen Literatur in Polen. Es gibt die ganze Reihe von ukrainischen Autoren, die bekannt sind. Es gibt eine ukrainische Lobby, die versucht, die ukrainische auch Denkweise zu verstehen. Aber wenn ich vergleichen müsste, deutsch-polnische und deutsch-ukrainische zum Beispiel, Beziehungen in diesem Thema, dann natürlich, das ist fast wie Nacht und Tag. Das heißt, nicht aus schlechtem Willen, sondern wir haben seit 1972 deutsch-polnische Schulbuchkommission, wir haben Jugendwerk, wir haben tausende Partnerschaften und es gibt mehrere Schwierigkeiten. Es gibt diese schreckliche Asymmetrie der Erinnern, die nicht nur durch das kommunistische System, sondern auch nach der Wende, ich will nicht zu lange sprechen, aber das ist das Problem von heute. Ich sehe hier Frau Renate Stössinger und ich will sie vorstellen. Wir haben zusammen im Jahre 98 ein Buch Vertreibung aus dem Osten zusammen herausgegeben. Sie war sozusagen der Motor dieser ganzen
Eine Gruppe von Deutschen in Karlsruhe. Ja, okay.
Und das waren die Erinnerungen der Deutschen und Polen, die aus dem Osten vertrieben wurden. Und das war sozusagen 98, die letzte Stimme in der Debatte in Polen, die dauerte über fünf Jahre über die Probleme der Zwangsaussiedlung und so weiter. Und fast niemand, oder sehr selten, abgesehen von solchen Leuten wie Frau Stössinger und wie dieser Kreis in Karlsruhe, paar Journalisten oder Dieter Bingen, aber generell in der Gesellschaft. Niemand das hat gesehen, wie viel Mühe kostet es sich, nach der Wende über Polen als Täter zu sprechen und nicht als Opfer. Und dann kam das Jahr 2000 und die berühmte Initiative, die hat angefangen, als ob das früher nichts gemacht wäre. Und das war natürlich diese in deutsch-polnischer Beziehung, diese große Gefahr, dass dieser Vertreibungsdiskurs wird ein Herrschaftsdiskurs sozusagen und dominiert andere Formen der gemeinsamen kulturellen und historischen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Und diese Asymmetrie ist wirklich so eine der wichtigsten Fragen, Probleme, die einfach da sind und man muss sie irgendwie Instrumente finden, wie kann man sie jetzt neu bearbeiten. Aber
am Podium ist deutlich geworden, dass die Frage der Erinnerung, der Aufarbeitung, des Umgangs mit der Vergangenheit, der eigenen und der in den Nachbarschaften, im deutsch-polnischen Verhältnis, aber auch im polnisch-osteuropäisch, im polnisch-litauisch und so weiter, stark beeinflusst wird von der Qualität der Systeme, dass eigentlich eine offene Gesellschaft, Demokratie, die eine entwickelte Zivilgesellschaft über die, oder eine sich entwickelnde Zivilgesellschaft die Voraussetzung ist für diese Diskurse, für diese Diskussion, für die Öffnung und auch Voraussetzung für die Bereitschaft, Tabus, liebgewordene Stereotypen in Frage zu stellen und dabei aber nicht Schwäche zu zeigen, sondern eigentlich eine Stärke, weil man dies aushält. Und dies ist im Deutsch-Polnischen sicher in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen. Wir haben das hier in dem Kreis so relativ harmonisch dann auch abhandeln können, weil wir nicht über die Erinnerungspolitik gesprochen haben, über die Instrumentalisierungen, in denen dann das authentische Gespräch und auch dieses zuhören, das Aufeinanderhören, direkt in einem Zusammenhang der Verwertung und im Zusammenhang von Forderungen steht, die anscheinend dann ja auch das, was in bestimmten, auch im deutsch-polnischen Verhältnis gewonnen worden ist, nicht direkt gänzlich in Frage stellt, aber doch herausfordert, hier auch Antworten zu geben und eben dieser politischen Instrumentalisierung die Dinge nicht zu überlassen, weil die Erfahrung, die Erinnerung doch sowohl kollektiv als auch individuell ist und nicht sich über einen Leisten schlagen lässt. Die Diskussion hier auf dem Podium ist zu einem vorläufigen Ende gekommen, aber das heißt, dass viele Fragen angesprochen worden sind, aber auch viele offen geblieben sind, die vielleicht für Sie auch eben nicht ausreichend bisher behandelt worden sind. Es soll also die Möglichkeit bestehen, jetzt auch Fragen an die Referenten zu stellen und möglichst keine langen Kommentare, sondern Fragen, die eine bestimmte Grundthese auch zum Grund haben, aber ansonsten dann zur Wissensmehrung dann führen. Also wenn Sie Fragen haben, bitteschön, the floor is open. Bitteschön.
Ja, mein Name ist Günter Rinn. Ich bin 1940 geboren, nicht im deutschen Osten, sondern im Egerland. Also im Egerland. Egerland, heute Tschechische Republik. Ja? Ich darf mich mal an Sie wenden, Herr Professor Kittel. Was verstehen Sie unter dem Misslingen der kulturellen Integration? Ich habe es nicht verstanden, was Sie meinten. Sie haben es dann etwas vertieft mit dem Thema Dialekte. Ich schaue jetzt auf meine eigene Familie, auf mich selber. Als wir im Taubertal landeten 1946, da war mein erstes Bemühen, sofort so zu reden wie meine Klassenkameraden. Und ich kann mir also nicht vorstellen, dass die Kultur der Kinder damals, die also irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren waren, wenn sie hier in Mannheim waren, dass die sich nicht spontan bemüht haben, ihren alten Dialekt abzulegen und sofort pfälzerisch zu reden. Das ist der eine Punkt. Also ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit kultureller Integration. Das Zweite, gewendet an Herrn Professor Eichinger, ich halte das für problematisch, wenn Sie sagen, Flüchtlinge und Vertriebene seien was Identisches. Bei uns in der Familie hat man mit den größten Wert drauf gelegt, dass gesagt worden ist, wir sind vertrieben, wir sind nicht geflohen. Das heißt, es war für uns ganz lebensnotwendig, auch zum Verständnis dessen, was wir sind, woher wir kamen, Jahrhunderte immer dort gewesen, und dann sind wir vertrieben worden. Wir sind nicht geflohen, es wäre niemand geflohen aus dem Egerland, mit Sicherheit nicht. Und das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, das war die Frage, Sie haben gesagt, Vertreibung ist gleich Auswanderung. Das hielt ich für außerordentlich problematisch. Man muss sich mal vorstellen, was heute passiert in verschiedenen Ländern Afrikas oder im Vorderen Orient. Die Leute, die wandern nicht aus, die werden vertrieben, schlicht vertrieben durch den Krieg, durch die Ereignisse. Man darf diese zwei Worte nicht als Synonym gebrauchen. Und das Letzte jetzt ans gesamte Podium gerichtet. Der Erste Weltkrieg, der spielt ja in diesem Kontext eine bedeutende Rolle. Das ist bisher nicht angedippt worden. Die Erinnerung, Vertreibung und so weiter. Ich glaube, da sind viele Dinge aus dem Ersten Weltkrieg von ausschlaggebender Bedeutung. Vielen Dank.
Ja, dann sammeln wir vielleicht 2, 3 Fragen und dann bitte.
Sie haben nur 2 Gruppen von deutschsprachigen Menschen genommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Wir haben aber mehrere. Die erste Gruppe haben wir, die sogenannten Umsiedler. Die waren nach dem Stalin-Pakt. Dann waren die zweite Gruppe war diejenigen, die geflohen sind durch die Kriegseinwirkungen. Das waren die Flüchtlinge. Dann waren die dritte Gruppe waren diejenigen, die vertrieben worden sind. Und die vierte Gruppe sind die sogenannten Spätaussiedler. Und diese 4 Gruppen haben wir bei uns im Sprachgebrauch. Und wir haben natürlich Auswanderer. Wenn ich an meine Heimat denke, ich bin ein österreich-ungarischer Mischkulanz-Nachkömmling. Vater Deutscher, Mutter Ungarin. Unsere sind damals, als sie 1919 rumänisch geworden sind, die Banada-Schwobe und die Ungarn dabei, sind nach Amerika ausgewandert. Ich besuchte vor ungefähr 2 Jahren Chile unsere Verwandte, die 1922 nach der Annexion Banats durch die Rumänen gekommen sind. Die haben noch ihre alte Trachten, ihre alte Sprachen, weil sie in einer Gruppe angesiedelt worden sind, wo sie nur für sich sind. Die können heutzutage so schlecht Spanisch wie unsere Schlesier, die jetzt noch in Polen sind und Deutsch sprachen, noch Deutsch können. Also ich meine, das sind so diese Sprachsachen, die wir haben. Und die Kultur. Ich möchte gerne wissen, ich selber bin erst 41 aus Odessa. Mein Vater war immer ein Monteur. Sind am 15. Mai aus Odessa, am 21. sind wir kriegslos. Sind 500 deutsche Monteure bis nach Kiew innerhalb von 24 Stunden nach Bukarest beordert worden. Mit Familie. Und ich kenne Lemberg vom Sagen meines Vaters. Ich möchte nur gerne wissen, warum die Breslauer, die heutigen Lemberger, die in Breslau leben, immer noch ihre Kultur tragen. Ich sprach sie. Ich bin oft das unten gewesen, weil ich Deutschunterricht in diesen Gebieten freiwillig mit unseren Landsmannschaften mache. Also wir haben dort die Kultur, die Lemberger haben ihre Kultur in Breslau. Wir Deutsche haben unsere Kultur so selten. Wenn wir hier eine Gruppe von Schwaben in Stuttgart finden, da haben wir 20 Leute. In Mannheim haben wir, glaube ich, noch weniger. Und so, obwohl wir auch Donauschwaben in Mannheim haben. Also wir wollen unsere Kultur bewahren. Und wir wollen unsere Tradition bewahren und wollen auch die Geschichte so dargestellt wissen, wie sie wirklich war, mit diesen 4 Vertreibungspunkten. Und es war eine Vertreibung. Nur Unterschied, die Lemberger kamen nach Breslau, die hatten Möbel und auch meistens die Häuser. Die anderen, die nach Mannheim kamen, meistens, nicht alle, aber die meisten, und die nach Mannheim kamen, hatten nur ausgebombte Mitbürger, die durch den Zweiten Weltkrieg auch geschädigt waren und auch nichts hatten. Und da kamen wir noch, die Zigeuner. Wir, die Zigeuner. Gell? Verlaust, wie wir alle waren. Und deswegen, das sind große Unterschiede. Und ob ich nun einen Viehwaggon 120 bis 180 Leute reingefercht werde oder mit einem Panierwagen komme, ist ein großer Unterschied. Der Panierwagen gehört ja mir. Das Viehwaggon gehört der Deutschen Reichsbahn. Dankeschön.
So, vielleicht Frau Stössinger noch. Und dann sollte das Podium die Gelegenheit haben.
Wir hatten ja damals in dem Buch ganz bewusst nebeneinander gestellt, aufgenommen, aber nicht getrennt, die Berichte über Vertreibungsschicksale von Deutschen und Polen. Und ich habe mich dann auch später überzeugt aus anderen Berichten polnischen, dass die wirklich authentisch sind. Wenn Sie sprechen über den Vorgang des Transportes, dann sind nach diesem Buch haben auch die meisten Ostpolen ihre Habe fast verloren, fast ganz verloren, und sie sind auch in Viehwagen gedrängt worden.
Aus Lemberg unter anderem.
Ja.
Ja. Breslau war ja auch keine blühende Stadt mehr.
Entschuldigen Sie, Jan-Josef Lipski sagte, dass wie wenn die Polen, das war für die Polen, wie wenn sie in Häuser, in zu großen Schuhen laufen müssen. Es gibt einen Bericht, wo Polen sich Gedanken machen darüber, wie sie diese Häuser, wie sie das besetzen können. Und dann, was sie sagen, die Diskriminierung der Polen aus dem Osten hat auch stattgefunden, ähnlich wie die Diskriminierung der deutschen Flüchtlinge, vertrieben oder so. Ich bitte Sie, Originaltexte kennenzulernen. Und das enthält unser Buch. Es ist leider gibt es nicht so viele Möglichkeiten für Deutsche, das nachzulesen.
Darf ich jetzt ans Podium zurückgeben? Ja. Herr Eichhorn, habe ich als Erster angesprochen.
Ja. Und gut. Dann, also besten Dank für die Anmerkungen. Sie geben mir recht, weil ich spreche ja eigentlich über Sprache. Also, ne, also das, ich habe ja auch gesagt, als ich ein Kind war, hat man die Vertriebenen großenteils als Flüchtlinge wahrgenommen. Ne? Ja, als Flüchtlinge wahrgenommen, die da waren. Das heißt ja nicht, dass das was anderes, dass es nicht was Unterschiedliches ist. Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Ich habe nur gesagt, es gibt unterschiedliche Sprachgebräuche, unter denen es leichter verkaufbar ist. Das können Sie jetzt auch in der Moderne sehen. Es gab einen zweiteiligen Fernsehfilm, ich habe mir nicht angeschaut, aber er hat Die Flucht geheißen und hat vermutlich von Vertreibung gehandelt, nehme ich an. Aber sozusagen der Diskurs über Flucht ist in gewisser Weise verträglicher. Ja. Den Unterschied gibt es logischerweise. Sie haben mir aber andererseits wirklich in gewisser Weise recht gegeben. Sie haben gesagt, Sie haben sich bemüht, sich möglichst schnell zu integrieren. Das ist zunächst mal, und sei es nur ein momentanes Zurückstellen der Identität, von der man herkam. Also das war, was ich damit meinte. Und mit der Auswanderung habe ich auch ja wirklich absichtlich eine Analogie gewählt, zu sagen, wenn man aus dem traditionellen Kulturraum weggeht, warum auch immer, gezwungen, warum auch immer. Und ich dachte an sowas wie Auswanderung aus Deutschland im 19. Jahrhundert, da hat die Not gezwungen, ne? Gezwungen, warum auch immer, muss man aufpassen, dass man am Schluss nicht bei einer reinen Heritage-Pflege ankommt, das heißt nur die vergangenen Traditionen pflegt, vor allem wenn man mit dem Nachbarn gemeinsam was machen will, sondern dass man dann, ich weiß nicht, ob man das Modernisierung, eine zeitgleiche Pflege im Sinn dessen, was wir auch gesprochen haben, der gegenseitigen Beziehungen macht. Also letztes, ich habe kurz ja eigentlich den Ersten Weltkrieg in der Fußnote angedeutet, indem ich über Polen in der Zwischenkriegszeit gesprochen hatte, ganz nicht. Aber es stimmt natürlich, dass vieles im Ersten Weltkrieg angelegt war, was zum Beispiel auch Schlesien betrifft und Niederschlesien und Oberschlesien.
Das ist ja auch jetzt Fußnote, nur Erster Weltkrieg und deutsch-französisches Verhältnis, nicht? Ja, die Größenordnungen sind natürlich gar nicht vergleichbar. Aber dass es hier ein Tabu bis heute gibt, im deutsch-französischen Verhältnis, was die Vertreibung der Deutschen aus dem Elsass anbetrifft, das ist ja auch ein Thema, das kaum, es ist historisiert wahrscheinlich, aber auch nie in einer größeren Diskussion gewesen, spricht aber dafür, dass die deutsch-französischen Diskurse eben anders laufen als die deutsch-osteuropäischen. Herr Kittel.
Ja, wenn ich zunächst was auf die Frage des gebürtigen Egerländers sagen darf, da bin ich vielleicht an einem Punkt ein bisschen missverstanden worden. Was ich sozusagen mit den Defiziten der kulturellen Integration meine, hat sich weniger, das ist dann ein späterer Wortbeitrag von mir gewesen, sagen, auf die Frage des Dialektverlustes sozusagen bezogen. Das war meines Erachtens doch über weite Strecken sozusagen ein auch schwer zu korrigierender, oder zu, Sie haben es ja sozusagen aus eigenem Erleben geschildert, wie das gelaufen ist. Ich beziehe mich da sehr viel stärker, ich bin nun mal Historiker sozusagen, auf die Frage, in welcher Weise die Geschichte Ostpreußens, Schlesiens, Pommerns vor allem sozusagen Verankerung gefunden hat in der universitären Landschaft, in der auch Wissenschaftslandschaft überhaupt der Bundesrepublik nach 1949. Und da ist eben festzustellen, dass es unendlich lange gedauert hat, bis es Lehrstühle für schlesische Geschichte, pommersche gab. Für Ostpreußische haben wir bis heute sowas nicht. Wir haben jetzt in Stuttgart ja hier Konrads Tradition, aber hat lange gedauert, bis wir sowas dann hatten mit einem Lehrstuhl, der sich sozusagen schwerpunktmäßig eben auch mit schlesischer Landesgeschichte befasst, sozusagen institutionell, wenn man so will. Vorher war das lange über Jahrzehnte sozusagen Zufällen überlassen, wenn eben irgendwelche Forscher, die Wurzeln hatten in diesen östlichen Gebieten, dann eben auch in der Bundesrepublik auf Lehrstühlen waren, haben die das halt als Neuhistoriker mehr oder weniger dann gemacht. Aber es war zufällig, und was in den frühen 50ern schon eben gescheitert ist, und das meine ich beispielsweise damit, ist der Aufbau einer sogenannten Ostuniversität, die in Regensburg Anfang, Mitte der 50er mal eingerichtet werden sollte, die dann aus vielen Gründen gescheitert ist. Und all das führt eben dazu, dass wir über viele Dinge, da rede ich jetzt als Zeithistoriker in erster Linie, wenn ich mir anschaue, wenn ich was über die SPD, die Geschichte der Sozialdemokratie in der Weimarer Zeit wissen will, dann gibt es zwischenzeitlich doch viele Regionalstudien, die mir sagen, wie das im Rheinland war, wie das in Bayern war. Wenn ich wissen will, wie es mit der Sozialdemokratie in Ostpreußen war, die es verdammt nochmal auch da gab,
ist ganz, ganz schwierig, ist ganz, ganz schwierig, ein riesiges Feld, und das ist einfach ein ausgesprochen großes Forschungsdefizit noch, wo ich sagen würde, da ist sozusagen die kulturelle Integration, in dem Fall sozusagen in der Geschichtswissenschaft, tatsächlich eben nur in ganz zarten Ansätzen gelungen, und da wäre noch, ist auch jetzt noch viel zu tun. Jetzt ist natürlich auch die Archivlage sehr viel besser seit 89, 90, als sie bis dahin war, aber man hätte auch bis dahin mehr machen können. Manche Sachen, gerade auch ostpreußische Akten, waren ja in den Westen gelangt, nach Göttingen, also auch da hätte man Stiftung preußischer Kulturbesitz schon mehr machen können. Das ist aus vielen Gründen, die mit dem gesellschaftlichen Klima in unserem Lande zu tun hatten, dann eben so nicht geschehen. Und darauf, muss ich sagen, beziehe ich mich eigentlich in erster Linie, wenn ich sozusagen von diesem Defiziten der kulturellen Integration rede, oder aber in den letzten Jahren immer wieder diskutiert die Frage, welchen Stellenwert hat das Thema jetzt nicht nur Vertreibung, sondern eben auch ja Vertreibungsgebiete, wenn man so will, in den Medien denn gespielt, auch gerade in den letzten Jahren, weil es jetzt doch etliche Filme gab, die sehr nachdrücklich sozusagen das Schicksal der Vertriebenen in Erinnerung gerufen haben, wo dann teilweise in den Gazetten wild diskutiert wurde, ob das nun ein Tabubruch war oder nicht und wie viel es denn da vorher gab. Aber faktisch ist es nun mal so. Also im Film, im Spielfilm der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur der, hat das bis sozusagen in die allerjüngste Zeit hinein eine ganz untergeordnete Rolle gespielt. Ich meine, wenn man sich anschaut, das Einzige, was es da wirklich gab, ist dieser Film Nachtspiel über Gotenhafen 1960. Sehr viel mehr war nicht. Da wird immer wieder auf die Heimatfilme hingewiesen. Ja, meine Güte, was war denn in den Heimatfilmen vom Osten selbst spürbar? Da ging es um die Probleme der Integration vor allem. Und da hat eben der ostpreußische Pferdezüchter dann irgendwo da in Niedersachsen sein Glück gefunden, und es gibt ein oder zwei Filme, das sind große Ausnahmen, die wenigstens dieser Heimatfilme der Film, die dann wenigstens sozusagen in Ostpreußen oder Schlesien begonnen haben und sozusagen dann das Schicksal der Vertreibung thematisieren, aber wirklich von diesen Gebieten was mitbekommen konnte derjenige, der diese Filme sah, da in den 50ern, diese Heimatfilme, nun überhaupt nicht. Und insofern ist es eben, habe ich mich da schon so ein bisschen gewundert in den letzten Jahren, als es immer wieder ja heftig diskutiert wurde. Ja, da hieß es ja, aber das in den Heimatfilmen war, es sei ja immer Thema gewesen. So war es eben nicht. Im Fernsehfilm, ich war im ZDF-Archiv auch, habe da recherchiert, ist es durchaus, gerade bei Jubiläen 1965, 20 Jahre nach der Vertreibung, immer wieder mal was gemacht worden, durchaus punktuell, dann natürlich auch im den Zusammenhang hatten Sie ja, das wäre ein eigenes weites Feld, NS-Bewältigung, Vertreibung, ganz wichtiges, schwieriges Thema. Aber da war es nun wirklich so, nach dem Holocaust-Film 79 hat es ja dann auch einen Schub, sozusagen erinnerungskulturellen Schub in Sachen Vertreibung gegeben, ein, zwei Jahre später. Und da hat es ja dann diese große Dokumentation im Fernsehen, zwei, drei Teile vom bayerischen Fernsehen in erster Linie, aber im ARD dann ausgestrahlt, wo das auch sozusagen zur besten Sendezeit, aber eher in Doku Manier und eben nicht in dieser Spielfilm. Das hat ja doch dann nochmal was anderes. Und das ist nun wirklich, oder auch in dem Tatort, oder es war irgendein anderer Krimi, der neulich da vor einigen Jahren dann in irgendjemanden dann nach Königsberg geführt hat, um irgendeinen Fall aufzuklären. Das ist doch, dass es in diesem Genre auch sich niederschlägt, ist doch eine Entwicklung, die so frühestens eben seit den 90er Jahren möglich ist und vorher so nicht möglich war. Und das sind eben doch Defizite des sozusagen der kulturellen Integration, die man sehen kann.
Herr Kittel, vielleicht wird ein junger oder arbeitet schon ein junger polnischer Historiker an dem Thema Zeithistoriker der Sozialdemokratie in Ostpreußen in der Zwischenkriegs, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, ja, weiß ich jetzt nicht, aber es ist nicht so unmöglich, wenn man auch die deutsch-polnischen Diskurse, die Geschichtsdiskussionen und die Aufarbeitung der Geschichte und der historischen Landschaften betrachtet, auch des Vertreibungsschicksals 44, 45,
dann konnte man den Eindruck haben, ja, dass in den 90er Jahren es sehr viel mehr junge polnische Historiker gewesen sind, die sich mit diesen Themen befasst haben und sie Schwierigkeiten hatten, also deutsche Alterskohorten zu finden in dem wissenschaftlichen Nachwuchs, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Themen befassten. Und auch diese Dokumentation zur Vertreibung, die Dokumentation der polnischen Politik 1945, 46, 49, 45 bis 50 ist ja eine Dokumentation, die sehr stark von Professor Borodziej und Lemberg, dreibändiges Werk, Dokumentation, vier sind es, und alle vier schon in Deutsch erschienen, also erst in Polnisch und dann in Deutsch erschienen über die polnische Verwaltungshandeln gegenüber den Deutschen in den neuen polnischen Gebieten, in den polnisch verwalteten Gebieten. Das war eben auch ganz stark eine polnische Initiative und diese Bereitschaft in Polen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, ist in Deutschland auch gerade in den allerletzten Jahren viel zu wenig bekannt gewesen und wahrgenommen worden, dass es also dieses Tabu eigentlich nicht, gar nicht gibt. Aber Robert Traber wollte dazu auch noch was sagen.
Schon aus unserer Diskussion, ich habe mich notiert, zwei, denke ich, wichtige Punkte, die auch Probleme sind in unserer gemeinsamen Diskussion. Nämlich immer wieder taugt sich die Frage, die ich als Buchhalterie des Opfers nennen würde, auf. Das heißt, wer mehr gelitten hat, wer schlimmer und wer besser. Das kann man nicht so. Also ich finde, das manchmal ist so, wie Frau Stössinger gesagt, das ergibt sich aus der, aus dem Nichtwissen, ne, kann man so sagen. Wirklich so. Die Problematik, finde ich, ist unbekannt einfach in Deutschland manchmal. Selbst wissen Sie persönlich, mein Sohn hat angefangen, in die deutsche Schule zu gehen. Wunderschöne Erfahrung. Wirklich. Aber was es zeigte sich, dass zum Beispiel, was für ihn ein Schock war, obwohl er sowohl nicht historisch orientiert als auch Deutschland es wie Tabula Rasa nimmt, ne? Also praktisch ohne Vorteile oder Nachteile und so weiter, einfach so wie sie ist. Und kam zu mir, du weißt, sie wissen nicht, was der 1. September 1939 ist. Weil es steht nicht im, auf solchen Ebene diskutieren wir manchmal. Und manchmal vergisst man, also, dass dieser Krieg in den deutschen Ostgebieten dauerte von 45 bis 45 Mai oder spätestens, ne, Mai einfach. Krieg als Panzern, als Luftangriffe und so weiter. Für Polen dauerte dieser Krieg 5 Jahre oder noch länger, ne, durch diese. Und das zu verstehen, finde ich so schwierig. Und wenn wir dazu noch diese Buchhalterie des Opfers einbringen, das ist noch schlimmer. Und wissen Sie, ich habe selbst mit Frau Stössinger das Buch über Vertreibung aus dem Osten auf Polnisch und auf Deutsch herausgegeben. Aber ich habe selbst mit diesem Begriff ein Problem, nicht nur ein. Weil, wer will von Ihnen die deutsche Schuld während des Krieges erben? Für Ihre Enkel, Söhne und so weiter. Das ist schon vorbei. Wir können nicht ewig daran denken und ewig schuldig sein. Aber Momentchen, Vertreibung ist vererbt. Die Zahl der Vertriebenen ist nicht weniger, ist immer dieselbe. Oder doch, sie können, doch. Also die Leute, die auch nicht fast geboren, oder sie sind auch Vertriebene. Aber doch. Das, Naja, wenn meine Meinung stimmt. Das ist die andere Sache, was Sie sagen. Aber Sie können sein. Doch. Na, gut. Sie wissen besser. Ich habe so, dann korrigieren Sie, wenn das nicht stimmt. Aber Sie können rechtlich auch Vertriebene sein. Und das ist das Problem unter anderem. Ein sehr wichtiges Problem. Das, also wenn wir erben, dann erben wir alles. Wenn nicht, dann bitte finden Sie das etwas anderes. Das ist das, was, und dagegen der Krieg als solcher. Der Krieg ist, wurde, wie bitte? Nee, die Ursache, aber nee, der Krieg wurde vor allem thematisiert durch Nazi-Verbrecher oder Nazi-Zeit und Holocaust. Stimmt oder nicht? Aber ich finde, generell im kulturellen Gedächtnis, durch Feiern und so weiter. Der Krieg aber, als Besatzung, sehen Sie auf die Ausstellung, die so sehr, so viel Emotionen erweckt hat in Deutschland. Die Ausstellung, die Verbrecher der Wehrmacht. Ne? Momentchen. Wann fängt sie diese Ausstellung an? Sie fängt sich mit den Ereignissen 41, auch dem Sowjetangriff. Existiert nicht mehr. Und die ganze, und wer weiß, durchschnittlich, dass dieser Generalplan Ost war? Wer weiß über die Ermordung der polnischen Intelligenz? Das sind die Sachen, die, ich meine jetzt nicht individuelle Personen von Ihnen hier, aber in gewissem Sinne, wie sie thematisiert sind in kollektiven Gedächtnis. Ich spreche darüber nicht, um sich zu überlegen, wie kann man auf polnischer Seite, ich würde sagen auch, wie kann man endlich auch über Vertriebenen ohne gewissen politischen Belastung zu sprechen. Aber die Erinnerung läuft parallel, denke ich, bei der Erarbeitung von diesen Problemen. Läuft parallel und so.
Herr Kiste, wollten noch direkt noch?
Gerne, denn ich glaube, wir sind jetzt bei der Frage Buchhalterei oder buchhalterisches Umgang mit den Opfern, sind wir tatsächlich auch an einem Kernpunkt, der, wenn es darum geht, deutsche Vertriebene, polnische Vertriebene zusammen zu behandeln, an einem Kernpunkt der Debatte sicherlich auch angelangt. Und vielleicht kann man sozusagen als Historiker da doch einiges auch zur Klärung des Sachverhalts und auch zur Versachlichung beitragen. Wenn man sich mal anschaut, vergleichen heißt ja, wird ja nur leider so mal umgangssprachlich manchmal dann immer als Gleichsetzung sozusagen a priori gesehen. Aber beim Vergleichen des Historikers geht es eben darum, dass man Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Die gibt's an sich immer beim Vergleich. Es ist nur dann die Frage, was überwiegt. Genau. Und da kann man, wenn man dann die Deutschen Heimatvertriebenen und die polnischen Ostvertriebenen zusammen sich anschaut, eben auch in diesem Falle wieder Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Sicherlich zuerst mal zahlenmäßig ist ja auch bekannt, sind es gewisse Unterschiede gewesen. Die Ostpolen kamen im Wesentlichen aus einem ethnischen Mischgebiet. Bei den Ostdeutschen war es so, es waren teilweise ethnische Mischgebiete, Oberschlesien, Masuren eher, wenngleich vom Bekenntnis, wie wir wissen, ja anders, aber bei Niederschlesien und Pommern sehr viel weniger sozusagen, war ungefähr genauso deutsch wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen. Also das ist in gewisser Weise sicherlich einer der Unterschiede, ein wesentlicher Unterschied in der deutschen Debatte, komischerweise von allen beteiligten Seiten, selten, manchmal auch aus sozusagen, wahrscheinlich sogar auch moralisch sozusagen ehrenwerten Motiven, selten so in den Mittelpunkt gerückt. Aber man hat ja manchmal in der deutschen Diskussion dieses Themas den Eindruck, der alte deutsche Osten sei sozusagen fast ausschließlich von Ostpolen besiedelt worden. Und es sei von daher eben eine Kompensation gewesen. Faktisch ist es aber so, dass aus dem ostpolnischen Bereich, diesen Gresi, eben, ja, die Zahlen schwanken zwischen 1,5 und 2,5, die höchsten Schätzungen Millionen Menschen, vertrieben, zwangsevakuiert, wie immer man das da nennt, worden sind und sich dann eben in den ehemaligen deutschen Ostgebieten niederlassen mussten. Die größere Zahl derjenigen, die da aber dann Wurzeln schlugen, stammten aus Zentralpolen. 4 Millionen etwa. Das ist ein Sachverhalt, der in der deutschen politischen Diskussion nur wenigen Eingeweihten, sage ich mal etwas provokativ, so bekannt ist, wenngleich der Grund, weshalb das so ist und warum man so wenig in den Mittelpunkt der Debatte gerückt wird, sicherlich vielleicht auch ganz ehrenwert ist, nämlich der sozusagen diesen buchhalterischen Umgang mit den Opfern sozusagen nach Möglichkeit zu vermeiden. Man muss und das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, der in der Debatte, die Sie und Sie so ein bisschen auch hier mit, zu der Sie mit beigetragen haben, denke ich, ganz wichtig ist, man muss unterscheiden zwischen dem, was in diesen sogenannten Evakuierungsverträgen des Jahres 1944 drin stand. Da gab es ja sozusagen zwischen dieser von Moskaus Gnaden sozusagen neu gebildeten polnischen provisorischen Regierung und Moskau ja sagen einen Vertrag, was die Evakuierung dieser Ostpolen, aber sozusagen auch Ukraine aus dem neuen Nachkriegspolen, dann gehen Osten, Bevölkerungsaustausch, wenn man so will, anbelangt, war ja auch 500.000. Und was da auf dem Papier stand, das war tatsächlich so, dass man sagen könnte, na, wenn das so realisiert worden wäre, dann wäre zumindest das eine vergleichsweise humane, nach dem berühmten Begriff des Potsdam-Abkommens, Evakuierungsaktion gewesen. Nur die Realität, und das ist das, was Sie zu Recht betont haben, die Realität dieser Vertragsumsetzung sah eben ganz anders. Wir befinden uns ja 44, 45 sozusagen am Ende eines fürchterlichen Krieges mit Desorganisation, mangelnde Transportkapazitäten und gerade weil den Ostpolen sozusagen laut dieser Evakuierungsverträge erlaubt worden war, eben nicht nur 20 Kilo Gepäck mitzunehmen, sondern eine Tonne, glaube ich, in etwa, hätte man natürlich eine Transportkapazität benötigt, die schlicht und ergreifend nicht da war damals und die insofern dann auch faktisch nicht zur Verfügung stand, weshalb sozusagen diese Evakuierung eben auch unter chaotischsten Umständen mit schrecklichen, wenn man auch die Typhus und sonstigen Krankheiten als Gradmesser heranzieht, also mit unter unsäglichen Umständen stattgefunden hat und eben auch vielfach in diesen Waggons und die Umstände waren ganz andere. Und ein weiterer Punkt, den wir wissen ja so wenig als sozusagen normalsterbliche Wessis, von dem, was da hinten weit in der Ukraine und an der ukrainisch-polnischen Grenze sich abgespielt hat. Es gab ja auch vorher, vor diesen Evakuierungsverträgen und der dann da auf dieser Basis stattfindenden Umsiedlungsaktion einen regelrechten polnisch-ukrainischen Bürgerkrieg, der blutig war, der grausam war, der zu 1000 Toten geführt hat. Das war schlimm, was da abging in beiden Richtungen, sodass sozusagen das Ausharren von Ostpolen in diesen Gebieten für viele schlechterdings unmöglich war, wenn man sieht, wie Familienangehörige gestorben sind. Das war ein blutiger Bürgerkrieg und insofern kann man eben tatsächlich auch sagen, was das Schicksal dieser Ostpolen anbelangt, meine ich, muss man durchaus sozusagen dann auch das Verbindende sozusagen einer gemeinsamen Opfererfahrung durchaus in den Mittelpunkt rücken, auch wenn es die Unterschiede, ich habe darauf hingewiesen, durchaus sicherlich auch gab, aber ich muss sagen, ich neige auch deswegen sehr stark dazu, bei all dem, was man dann differenzierend dazu wissen muss und sagen muss, weil ich zumindest hier, Herr Traber, dann doch Ansatzpunkte für eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur, wenigstens punktuell, sehe. Und die ist wichtig und das muss uns an dem Punkt eben gelingen.
So, danke schon, Herr Kittel. Ich bin jetzt in einem Dilemma. Es ist kurz nach 8. Wir sitzen seit 2 Stunden zusammen und es ist ja schön, wenn eine Diskussion nicht am toten Punkt abgebrochen wird, sondern eigentlich dann, wenn die Temperatur sogar tendenziell etwas steigt. Ein Zeichen auch dafür, dass immer gewisse Aufwärmphasen notwendig sind. Und gleichzeitig auch ein
weist es darauf hin, dass das Thema wirklich ungeheuer komplex ist. Und die Erinnerung an Vertreibung ja auch in einem weiteren Geschehen stattfindet. Und die Vertreibung oder Vertreibungen nur ein Teil der Erinnerung darstellen an historische Prozesse in der ersten Hälfte und nicht nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und gerade auch in dem Diskurs über die Erinnerung über den deutschen Osten und den polnischen Osten im Vergleich und jeder für sich ist die Frage des Wissens, über was man spricht, ganz entscheidend, wenn man nicht bei den Schablonen, bei diesen Stereotypen bleibt, sondern wirklich auch etwas begreifen will. Und um etwas begreifen zu können, muss man wissen und man muss zuhören. Vor allem, wenn das beginnt in der eigenen Familie, wo die Tabus, die Erinnerungen ja auch erst teilweise in der zweiten und dritten Generation aufgearbeitet werden. Das gilt für Kollektive, für Gesellschaften, für Nationen und dann zwischen den Nationen. Und vor dem Hintergrund dessen, was Deutsche und Polen miteinander im 20. Jahrhundert erlebt haben, ist es, Sie merken, ich komme so auf den Schluss zu, ist es dann auch ungeachtet der vielen Rückschritte und der berühmten Asymmetrien im deutsch-polnischen Verhältnis, der unterschiedlichen Verteilung von Verantwortlichkeit positiv stimmend, dass Deutsche und Polen sich so viel erzählen können, aber auch erzählen müssen. Und gerade auch diese deutsch-polnische Erfahrung der letzten Jahre und Monate zeigt, dass dies nur gelingen kann, wenn also die Politik sich zurückhält und die Gesellschaften und die Mitglieder der Gesellschaft, die Menschen miteinander reden und natürlich die Wissenschaftler, auch die hier am Tisch sitzen. Und deshalb möchte ich also nicht das allerletzte und das vorletzte Wort haben. Und Herr Kittel hat jetzt eine Art Schlusswort gesprochen, fragen, ob Sie, Herr Traber und Herr Eichinger, nochmal auf das eine oder andere hinweisen möchten, am besten nur auf das eine.
Also ich weise bloß nur als Sprachwissenschaftler auf das eine hin, dass wir eben die verschiedenen Diskurswelten kennenlernen müssen. Gerade las ich in der Zeitung, dass der slowakische Ministerpräsident das Beneš-Dekret als Vertreibung gerechtfertigt hat, was seinen ungarischen Kollegen zu furchtbarem Ärger herausgerufen hat. Und bei der Frage, was denn passiert sei mit den Slowaken, die in die Slowakei gebracht worden wären, die seien alle freiwillig gegangen. Also man muss sozusagen, ich würde noch mal betonen, dass man die Diskurswelten und das Sprechen miteinander lernen muss, sodass man mit den richtigen Begriffen auch die richtigen Inhalte verbindet. Das ist vielleicht mein Job. Ja.
Also wenn ich auch in Form einer Plädoyer etwas sagen könnte, dann sage ich so, ich kann mich erinnern an mein langes Gespräch vor über einem Jahr mit Reinhard Koselleck. Gerade zum Thema Erinnern, individuelle und kollektives Gedächtnis. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo das Individuelle ist sehr stark betont. Geschichte, Erinnern. Und das ist wichtig. Aber Schlussergebnis aus unserem Gespräch war so, wir müssen so ein Balance finden, Gleichgewicht zwischen Individuellen, zwischen persönlichen Erlebnissen, und persönlichen Erinnern und dem Kontext und Konzeptualisierung. Und das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe als Historiker, auch Literaturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, dem habe ich eigentlich jetzt inhaltlich nichts mehr zuzufügen. Ich habe mich bitte um Verständnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jetzt nicht mehr zu Wort gekommen sind. Sie sollten die Möglichkeit haben, wenn Sie konkret auch an die Referenten Fragen stellen mochten oder Kommentare geben, dies jetzt im Anschluss noch zu tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, den Gastgebern für die Möglichkeit, dass dieses Gespräch hat durchgeführt werden können, und die Gastgeber laden Sie auch jetzt noch ein zu einem Umdruck, an dem diese eine oder andere Frage noch diskutiert werden kann, damit Sie jetzt nicht ungestärkt nach Hause gehen. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und herzlichen Dank an die Referenten. So, danke.